Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und Pfirsich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und Pfirsichs. Und in der 17. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Till Lebon, Kernteammitglied und Praktikant beim An und Pfirsich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, wie fest die Moral des Militärs vom Essen abhängt, warum es für Till auch im Praktikum immer nur um den nächsten Schritt ging
und Geralds Anleitung zur perfekten Impro-Lehrerin, Trainerin, Coachin und Regisseurin und was der Unterschied zwischen ihnen ist.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Till, es ist Januar 2025 und ich freue mich, mit dir die 17. Folge der An und für sich Impro-Lounge aufzunehmen. Die erste Folge im neuen Jahr. Frohes neues Jahr. Till, du bist 32 Jahre alt, aufgewachsen in der Stadt Zürich. Zuerst in Wipkingen und wir mussten beide nachgucken, welchen Kreisnummer Wipkingen hat. Es ist 10. Und hast da bis 7 Jahre gelebt, denn mit 7 bist du in den Kreis 4 gezogen. Und dann mussten wir beide nachgucken, wie heißt denn der Kreis 4, außer Sihl. Und bist bis zur 5. Klasse in eine Steiner Schule gegangen und danach in eine städtische Schule gewechselt. Du hast die Berufslehre als Koch im schönen und kalten und wahrscheinlich relativ teuren St. Moritz gemacht. Oder St. Moritz? Ich frage dich später, wie man das richtig ausspricht. Von 2008 bis 2012, was 4 Jahre sind, obwohl die Lehre eigentlich nur 3 Jahre geht. Was daran liegt, dass du deine erste LAP, also die Lehrabschlussprüfung, nicht bestanden hast. Klammer auf, dies wird eine Nachfrage nach sich ziehen. Du bist zum Militär gegangen und hast dort den Durchdiener als Küchenchef gemacht und den Küchenchef-Lehrgang gemacht, diesen aber nicht abgeschlossen. Klammer auf, zweite Rückfrage, wieso hast du diesen Küchenlehrgangschef nicht abgeschlossen, wenn du doch komplett durchgedient hast? Nach der Ausbildung in dem Militär bist du 2013 für 4 Monate nach Thailand, ich nehme an, um dich mit scharfem Essen auseinanderzusetzen, und hast als Koch in diversen Restaurants und im Catering in Zürich gearbeitet. 2017 hast du die zweite Auszeit gemacht und bist den Jakobsweg gelaufen, über das wir uns auch schon mal sehr lange miteinander unterhalten haben. 2017, wenn du zurückgekommen bist bis 23, hast du im Restaurant Roots gearbeitet, was glaube ich als vegetarisches Restaurant ist. Er nickt sehr hervorragend, das ist also richtig. Und hast dann 2024 das Praktikum beim An und Pfirsich begonnen, was jetzt dann Ende des 7 Monats zum Ende kommt. Daneben hast du parallel bei der Bakery oder arbeitest du immer noch bei der Bakery, um dir deine Brötchen zu verdienen neben dem Praktikum. Deinen ersten Impro-Workshop hast du 2018 gemacht und dann richtig dich auf deine Impro-Reise 2021 begeben, die dann im Jahr 2022 zum Besuchen und beim ersten Mal erfolgreich abschließenden Masterclass geführt hat. Und nun bist du hier, frisch und munter, nach dem 1.1., ganz kurz vor unserer Retrette, die, glaube ich, morgen losgeht. Und das heißt, ich dich ganz herzlich willkommen. Hallo, Till.
Vielen Dank. Schön, dass ich da sein und frohes Neues.
Ja, danke dir auch.
Ich freue mich schon sehr auf die Retrette, weil das Praktikum schon mit einer Retrette angefangen hat.
Ja.
Und das wird sehr cool.
Das ist ein bisschen Tradition. Das macht ja jetzt dann der Carlo das nächste Praktikum. Auch der ist jetzt bei der Retrette schon dabei, obwohl sein Praktikum gerade so losgeht. Und das ist so, finde ich, auch ein schönes Ein- und Ausstiegsding, dass man halt dieses An- und Pfirsich-Team auch gerade, intim ist der falsche Begriff, aber intensiv.
Man lernt es kennen. Ja. Man lernt es gut kennen, ja.
Das letzte Mal warst du in Basel mit dabei.
Ja.
Ne? Das war, wir haben bei unseren Retretten ein Verkleidungsmotto. Wir kennen noch nicht das Verkleidungsmotto von dieser Retrette. Ich hoffe, es gibt wieder einen. Und da war das Thema Tutti Frutti. Was war deine Verkleidung letztes Jahr?
Ich glaube, ich bin eine Orange gewesen, zusammen mit dem Niki. Er hat auch die Idee gehabt.
Aha.
Und dann sind wir als spanische Orange dort gestanden.
Ah.
Los Hermanos Oranchos oder so.
Stimmt. Es gibt ja auch immer Preisträger, also man kann sich auch dieses Mal drum bemühen. Björn hat letztes Mal die Tutti Frutti
wohlverdient
als Fruchtfliege gewonnen. Und für die, die sich das nicht vorstellen können, Der Björn hat das erste Mal, wo wir es gemacht haben, das ganz furchtbar gefunden und ist dann beim Kostümbauen komplett in einen Wahn verfallen, Freude entwickelt hat, das Kostüm zu bauen und hat aber dann im ersten Mal, wo wir das gemacht haben, nur den zweiten Platz belegt, was ihn furchtbar aufgeregt hat, weswegen er ein großes Ziel hatte, in Basel dann zu gewinnen. Und wir sind für eine Nacht nach Basel gefahren und Björn hatte so einen kleinen Overnighter mit seinen Kleidern dabei, aber drei Ikea-Säcke voll mit Bestandteilen seines Kostüms, die er dann in Basel noch zusammenbauen musste. Also da hat man schon das Commitment gesehen.
Ich habe mit dem Björn auch Zimmer geteilt und ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, ob er überhaupt noch Spaß an dem hat.
Weil so. Also,
er ist sehr leidenschaftlich dabei gewesen, aber auch kurz vor dem Nervenzusammenbruch.
Ja, so kennt man auch den Björn. Aber es soll jetzt mehr um dich als um Björn gehen. Leidenschaft. Wieso hattest du nicht genug Leidenschaft, um deine LAP beim ersten Mal zu bestehen? Und wie nennt man diesen Ort richtig? Ist es St. Moritz oder St. Moritz?
St. Moritz.
St. Moritz?
St. Moritz,
so ja. Wie ein Deutscher das sagen würde. St. Ja. Moritz.
St. Moritz. Mir sagt man auch nah, ich rede ein bisschen wie ein Deutscher, der in der Schweiz emigriert ist.
Ist mir nicht aufgefallen. Also, warum hat es nicht geklappt mit der LAP?
Ich glaube, ich bin zu wenig vorbereitet gewesen, weil ich zu spät an die LAP gekommen bin. Für die, jetzt keine Berufslehre gemacht haben, man macht die LAP an einem Standort, der jetzt nicht im eigenen Restaurant ist. Und ich hätte die müssen in Chur machen. Die Zugfahrt von St. Moritz auf Chur ist, glaube ich, eine Stunde etwa gewesen. Mhm. Und dann bin ich am Morgen früh mit dem ersten Zug los, aber mit dem falschen.
Nein.
Und dann bin ich mit dem falschen Zug durch Graubünden gefahren und habe in der Hälfte gemerkt, ich bin falsch unterwegs. Und dann bin ich zu spät an die LAP gekommen, habe irgendetwas angezaubert, was okay gewesen ist, mhm. Aber ich habe sehr viel Punkteabzug bekommen. Und wegen dem knapp nicht bestanden.
Und wie stellt man sich jetzt so eine LAP für Köche vor? Also heißt es dann, koche dieses Gericht bitteschön? Oder?
Ja, noch ein bisschen ausführlicher, man bekommt einen Warenkorb. Mhm. Man hat den Pauli, der Pauli ist so ein bisschen die Bibel von der Köche. Mhm. Es gibt zwei Bücher, ein Rezeptbuch und ein Theoriebuch. Mhm. Und im Rezeptbuch sind, glaube ich, 1250 Rezepte.
Mhm.
Grundrezept und Variationen von dem. Und von denen weiss man im Voraus, dass eine gewisse Menge von diesen Rezepten kommen in der LAP vor oder können vorkommen. Das heisst, man kann die ausdrucken und sich vorbereiten. Mhm. Was man
und von den 1200 sind das 10 oder sind das 500, die da vorkommen können?
Etwas dazwischen kann ich jetzt so gerade nicht sagen. Ja, aber okay. Schon ein guter Ordner. Wenn man die alle ausdruckt, dann ist es ein guter Ordner.
Ja.
Ich habe die nicht ausgedruckt.
Du hast also aus dem Kopf nach?
Ich habe die aus dem Kopf nachgekocht. und ich glaube, ich bin nicht nur wegen der Verspätung schlecht vorbereitet gewesen.
Okay.
Und dann bekommt man dort auch verschiedene Aufgaben, Schnittformen, wo man muss schneiden und anhand von dem Warenkorb und von dem Gemüse, was man dort geschnitten hat, macht man dann einen Dreigänger.
Mhm.
Ja. Für vier Personen kocht man dann einen Dreigänger.
Weißt du noch, was du kochen musstest?
Etwas mit Rande, Bulle und Mais.
Aber du weißt nicht mehr spezifischer?
Nein.
Okay.
Nein, ich habe den Kopf aus meinem Hirn verbannt. Ich habe den Tag aus meinem Kopf verbannt. Ja.
Also ich spekuliere jetzt, vielleicht war der Till ja am Abend vorher betrunken oder sonstige Sachen. Wenn du sagst, es lag nicht nur an der Verspätung.
Ich habe keine Sekunde geschlafen in der Nacht. Ich bin sehr nervös gewesen.
Oh nein.
Ja.
Und jetzt im Nachhinein hättest du gesagt, ich wäre am Abend vorher besser angereist?
Ja, beim zweiten Durchlauf von der LAP, ein Jahr später, bin ich einen Tag vorher angereist, mhm. Habe eine schöne Nacht in der Jugendherberge gehabt. Mhm. Ich bin noch etwas zu trinken, mhm. Und sehr entspannt an die zweite LAP, mhm. Was sich gut angefühlt hat.
Und das ist so extrem, also das heißt, du hast sie nur einmal im Jahr und wenn du sie jetzt nicht bestehst, musst du es jahrelang warten?
Ja.
Krass.
Ja.
Und währenddessen bist du weiter?
Ich bin nicht als Lehrling angestellt gewesen, aber als Praktikant.
Ah, okay, immerhin. Das Leben des Praktikanten. Okay, gut. Wir kommen zur zweiten angekündigten Rückfrage.
Mhm.
Ich habe ja schon mal erzählt, dass die Leute mir ein bisschen was schicken über ihre Biografie und der Till hat mir folgenden Satz geschickt. Militär als Durchdiener mit Küchenchef-Lehrgang nicht fertig abverdient. Jetzt habe ich wahrscheinlich vorhin auch falsch erzählt. Wahrscheinlich hast du nicht als Koch durchgedient, das stimmt.
Nein.
Also erzähl uns mal ganz kurz deine Militärkarriere und warum, was heißt nicht abverdient?
Genau, also wenn man gelernter Koch ist, dann landet man zu 99,9% in der Küche im Militär. Mhm. Außer du hast ein Sportabzeichen oder qualifizierst dich durch etwas anderes zu einer anderen Grundausbildung. Mhm. Und das heisst, ich habe Tuchdiener gemacht als Truppenkoch und dann überlegt, hey, ich habe jedes Wochenende frei und eigentlich verdiene ich nicht schlecht, also könnte ich doch auch den Lehrgang als Küchenchef machen, um das noch ein bisschen mehr zu geniessen. Mhm. Der Küchenchef-Lehrgang hat auch Spass gemacht, den macht man in Thun über, ich glaube, einen Monat hinweg. Macht man Märsch, Übungen, schlaft man sehr wenig, trinkt und schnupft und lernt, wie das man kann sehr schnell Tausende von Soldaten sehr günstig verpflegen, sodass sie alle auch pünktlich satt werden und dann innerhalb von einer Stunde wieder aufs Feld raus können. Also organisatorisch ist das sehr spannend gewesen.
Also jetzt kurz bevor wir dann zur Geschichte, warum du es nicht abverdient hast, gekommen, das muss ja sehr eine andere Art des Kochens sein, als ich mir das in St. Moritz vorstelle.
Ja.
Also ist das überhaupt vergleichbar?
Ja, also es gibt die Grundgar-Methoden, die ändern sich nicht. Aber in was für einem Maß, dass man die dann ausführt, das ändert sich stark. Und du brauchst halt zum Reiskochen brauchst du nicht eine halbe Stunde, sondern eine Stunde zum Beispiel. Aber an einem gewissen Maß, dann hast du halt einfach einen Topf voll mit Hördöpfelgratin. Oder anstelle von einem Topf voll mit Hördöpfelgratin hast du dann einen ganzen Kippe, was so 40 Liter sind. Zum Beispiel.
Ist es denn auch quasi in dem Ziel ein anderes? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, St. Moritz, da soll es gut schmecken und schön aussehen. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass de facto bei einem Militär darum geht, es ist nicht so wichtig, ob das gut schmeckt. Es muss pünktlich fertig sein. Das Geschmack ist sekundär.
Das Ziel ist in St. Moritz, aber auch auf dem Feld draussen, ist das Ziel, dass die das konsumieren, einen vollen Bauch haben und zufrieden sind.
Das ist jetzt aber, in St. Moritz oder im Militär?
Das ist bei beidem.
Ja.
Aber der Soldat auf dem Feld, der ist schneller zufrieden als ein Gast in St. Moritz. Und durch das brauchst du weniger Garnitur und Zeug und drum und dran. Aber das Ziel ist wie immer pünktlich und genug. Das ist auch in St. Moritz im Restaurant so. Es soll genug sein und es soll auch pünktlich sein.
Also wie wichtig ist denn in der Militärküche Geschmack?
Ich glaube, es ist wichtig. Aha. Es ist sehr wichtig, weil die Moral von den Rekruten und von den Soldaten sehr stark vom Essen abhängig ist.
Okay.
Du kannst sie wirklich 4 Stunden lang, du kannst sie 4 Stunden im Regen und im Schnee im Achtung Stala. Achtung heisst, dass du wirklich mit fast 90% Körperspannung, einfach nur fahrt gerade da stark.
Gerald hat sich gerade auch so hingestellt, zumindest probiert
er es. Das sind 70% Körperspannung, was ich gesehen. Aber ja, sehr stark. Und sie machen das mit. Mhm. Wenn sie wissen, dass sie nachher gut verpflegt werden. Wenn sie wissen, dass sie nachher auch eine warme Mahlzeit haben. Und wenn sie das auf das hoffen und dann doch nicht bekommen, dann geht es gar nicht gut.
Okay, interessant. Also die Moral der Truppe mit dem Essen. Jetzt. Ja. Was heißt das, du hast es nicht fertig abverdient?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ich habe den Küchenchef-Lehrgang gemacht in Thun. Der hat auch, wie gesagt, Spass gemacht. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tage, aber dann tut man den abverdienen als Obergefreiter vom Soldat. Also zuerst ist man Rekrut, dann Soldat, dann Obergefreiter, was kein richtiger Rang ist. Entweder bekommt man den durch eine Sonderauszeichnung oder als Zwischenrang. Und dann wäre ich Wachtmeister geworden und zudem habe ich es nie geschafft.
Also Wachtmeister klingt für mich eher wie ein Polizist.
Ja.
Okay. Und warum?
Das ist gut,
die wird ein bisschen rot, für die, die das nicht gerade in seiner Stimme hören.
Ich muss jetzt vorgreifen, weil das ist ein Punkt, warum dass ich Impro jetzt so schätze. Ich glaube, das hätte mir dazu mal sehr gut da. Ich hatte dort weniger gut können mit Druck umgehen, was dazu geführt hat, dass ich einen Rekrut ginkert habe.
Du hast einen anderen Soldaten getreten.
Ja.
Du kannst den Satz nicht da beenden, Till. Das bedarf mehr Kontext. Bitte.
Ich finde das eigentlich ganz okay so.
Nein.
Ich bin dort mit dem, ich würde sagen, mit dem Leistungsdruck einerseits von oben, das jetzt müssen richtig machen, der Druck von mir, dass ich das jetzt, also meine Erwartungshaltung an mich selber richtig mache, das hat kollidiert mit der Verweigerung von den Rekruten, die gesagt haben, nein, wir haben jetzt keine Lust mehr zum Putzen, wir wollen jetzt eine Ziegepause machen oder wir wollen jetzt eine ganze Pause machen. Und dort haben wir auch in dem Moment die passenden Werkzeuge gefehlt, um mit dieser Situation umzugehen.
Und also jetzt gibt es diesen Moment, du willst, dass sie die Küche putzen. Sie sagen, wir wollen jetzt Ziggy-Pause machen. Und dann gehst du ihn hin und trittst ihm in den Po?
Ist bei.
Und dann? Was ist dann passiert?
Und dann sind sie in Pause. Die Küche ist dann am späteren Nachmittag geputzt worden.
Von dir?
Nein, von innen. Ja, ja. Dann später, wo sich die Lage ein bisschen beruhigt hat. Und am nächsten Tag bin ich dann zum Kompaniekommandant ins Büro gerufen worden. Und es hat klar geheißen, in einem sehr trockenen Ton, sie haben das und das gemacht, das geht nicht. Das heisst, sie könnten entweder einen Buß zahlen oder sie werden dort und dort abdetachiert und werden nicht zum Wachtmeister befördert.
Und du hast dich dann dafür entschieden und nicht für die Buße, weil die Buße exorbitant hoch war oder aus Prinzip? Oder wie ging es denn dir nach dieser Aktion? Warst du schuldbewusst oder hast du gefunden, ihr Drecksäcke?
Ich glaube, ich bin in so einer Situation sehr realistisch und sage, okay, dann ist es jetzt so. Und dann bin ich in Kanton Luzern abdetachiert worden und habe dort meine Zeit verbracht beim Swissint, was sehr viel gemütlicher war. Gleichzeitig bin ich auch frustriert gewesen, dass ich dort nicht besser reagiert habe. Ja.
Und hätte dir der Küchenchef dann später für deine Berufskarriere eventuell irgendwelche Vor- oder Nachteile gebracht?
Ich hätte dort noch ein Jahr länger einen guten Sold bekommen und Wochenende frei. Mhm. Das wäre die direkte Auswirkung gewesen. Mhm. Und vermutlich, schwierig zu sagen, vielleicht hätte er sogar weitergemacht im Militär. Mhm. Ja.
Fandst denn du Militär cool? Also war das eine Welt, in der du dich wohlgefühlt hast? Wenn ich dich jetzt so kennenlerne, kann ich mir das nicht so wirklich vorstellen, den Till als Soldat.
Ja, ich mir auch nicht mehr.
Aber damals war das passend?
Nicht das Militär an sich selber, ja. Aber die klaren Parameter, wo man sich halt daran messen konnte. Und so die klare Struktur. Mhm. Und auch das nach 2 Stunden müssen aufstehen und 60 Kilometer müssen laufen. Und so ein bisschen die Leistung, ja, das Leistungsorientierte, das hat mir schon auch, wenn man es geschafft hat, hat es einem ein gutes Gefühl gegeben.
Cool. Ja, danke dir. Apropos klare Struktur, das war ja nur der Einleitungsteil. Deswegen in unsere Struktur kommt jetzt als nächstes die Biografie. Seit wann machst du Impro?
Seit 2018. Dort habe ich meinen ersten Improvisationskurs gemacht, Basic 1, da beim An und für sich. Und dazu mal in der Töpferei. Und ich glaube, das war ein besonderer Kurs gewesen, weil er nur so 3 oder 4 Tage war.
Ja, es war so ein intensiver
genau, Kurs. Ja. Genau, ja. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich sehr kalt gelassen. Mir hat es nicht gefallen. Ich habe den Kurs auch gemacht, weil ich Ferien hatte und überlegt habe, hey, mach etwas, was du nie würdest machen. Und ich glaube, das erklärt auch, warum dass ich dann sehr überfordert war in dem Kurs. Und ich habe mich dort angemeldet. Ich hatte die Wahl gehabt zwischen einem Brotbach-Kurs oder einem Impro-Basic-1-Kurs. Und ich habe zwar Impro-Theater das Konzept schon gekannt, aber noch nie gesehen.
Und kannst du dich daran erinnern, warum er dir nicht gefallen hat? Weißt du das noch?
Ich habe das sehr schnell. Ich glaube, ich war früher ein negativer Mensch gewesen, weil ich habe das sehr schnell als Theaterle abgestempelt und auch, ach, das ist doch etwas für Leute, die nicht wissen, was machen im Leben.
Ja, spannend. Also hast du 2018 erlebt und fandest das doof. Dann muss es eine Neugeburt gegeben haben.
Ja, Corona.
Und dann? Also wie ist das, und also wie kommst du zurück zur Impro, nachdem du es mal so furchtbar gefunden hast?
Ich habe dann während Corona habe ich sehr viel Zeit gehabt, um überlegen und darüber nachdenken, was ich mache im Leben. Mhm. Und dann.
Also, weil du ja als Koch tätig warst und Restaurants genau. zu waren.
Ja, okay. Mhm. Ja, Restaurants sind zu gewesen und ich habe dann noch einmal alle zwei Wochen als Velokurier einen halben Morgen ein paar Sachen ausgeliefert, aber sonst habe ich sehr viel Zeit gehabt. Mhm. Und dann bin ich auf den alten Traum zurückgekommen, mit Stand-Up-Comedy etwas zu machen. Mhm. Und einfach auf der Bühne etwas ausprobieren. Habe ich dann ausprobiert, also ich bin dann angesessen und habe probiert, lustige Sachen zu schreiben und dann gemerkt, ich kann keine lustige Sachen schreiben. Ich weiß nicht, wie das geht. Mhm. Und dann ist mir Impro-Theater wieder in den Sinn gekommen. Das ist ja sehr lustig sie und aus dem Moment raus und improvisiert.
Aber jetzt habe ich eine Irritation. Jetzt sagst du, es war sehr lustig und gerade eben so, es war...
Ja, ja. Okay. Ich glaube, objektiv gesehen ist es lustig sie.
Oh, okay.
Ja, ich für mich als Till in dem Moment hat das nicht können so akzeptieren oder erwarten, dass man da jetzt auch darf silly sein und als erwachsene Person Spiel spielen und Fehler machen und scheitern und alles. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe dir nochmal eine Chance.
Und dann?
Dann habe ich mich für den Basic 2 Kurs angemeldet nach Corona. Und es hat mir den Arm reingezogen. Ich habe dann gedacht, okay, warum Stand-Up? Wenn ich könnte einfach Impro machen. Und für mich ist dann auch sehr schnell klar geworden, okay, ich will 110% in dem, ich will 110% in das rein investieren und dort Vollgas geben.
Ich erinnere mich ja noch, du bist ja einer der wenigen Leute, wo ich eine sehr klare Erinnerung habe, wann ich sie das erste Mal gesehen habe. Das war in der Töpferei. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du der Chore eine Gitarre geschenkt hast oder ob sie dir eine geschenkt hat. Irgendwie so rum war das.
Ja. Ich habe der Corinne dort meine Gitarre geschenkt. Sie hat meinen Basic 2 Kurs geleitet und sie hat mir gesagt, ja, sie würde gerne, irgendwie hat sie das mal erwähnt, dass sie gerne anfangen will, Gitarre spielen. Ich habe gerade eine daheim gehabt, keine teure, und habe gesagt, du, nimm die doch.
Mhm. Ja. Ich erinnere mich noch, weil ich weiß nicht, ob ich den Folgekurs hatte oder ob es da eine Abschlussshow noch danach gab, weil es muss einen Grund gegeben haben, warum ich da in der Töpferei war. Und ich sehe uns noch an dieser Bar in der Töpferei und über die Gitarre. Die Gitarre war der Auslöser des Gespräches. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe das sehr, sehr großzügig empfunden. Das Lustige ist, du hast mir damals erzählt, dass du Koch bist, wenn ich mich an den Till von damals erinnere, ist der optisch komplett anders als der heutige. Weil ich in meiner Erinnerung, du hattest so einen Schnauzbart, aber sonst keinen. Also nur einen dicken Schnauz und ganz kurze Haare. Und du sahst so richtig spießig aus, also eher so wie so ein, weiß ich nicht, ein deutscher Verwaltungsangestellter aus den 70ern. Und das finde ich spannend, so diese Transformation. Also ich habe jetzt von dir gehört, dass du in den Jahren dich massiv auch verändert hast. Mhm. Stimmt das?
Ja, ich glaube schon. Und die Veränderung hat sicher nicht vor ein paar Jahren angefangen, sondern vor...
Mit einem Tritt in Tun.
Ja, vielleicht. Vielleicht ist das ein Tritt in meinen eigenen Allerwertesten gewesen. Mhm. Nein, ich glaube, die Veränderung hat dann ein bisschen später angefangen, aber viel Zeit gebraucht. Mhm. Und Ergebnis von dem ist, dass ich mir irgendwann erlaubt habe, das zu machen, was ich wirklich will, wo ich Lust drauf habe. Mhm. Und es fühlt sich auch jetzt noch immer ist richtig. Es fühlt sich sehr gut und richtig an.
Es sind ja, wir erleben ja öfter, dass Leute, die länger Impro machen, Lebensveränderungen, dass wir zumindest dabei sind, wenn Lebensveränderungen passieren. Also wenn sie ihre Jobs wechseln, was weiß ich nicht. Oder total größere Dinge. Würdest du das Gefühl haben, dass du Impro gesucht hast, weil du in einem Veränderungsprozess warst? Oder würdest du sagen, dass deine Beschäftigung mit Impro die Veränderung ursächlich ausgelöst hast?
Wie gesagt, die Veränderung hat schon vorher stattgefunden. Ich glaube, Impro ist etwas, wo wer den Podcast hört, der kennt den Impro-Circle vom An und für sich, wo im Moment sie scheitern mit Freude und anderen erlauben zu scheitern. Und ja, genau, und beinhaltet die drei Grundpfeiler von dieser Philosophie. Und ich glaube, durch die Grundphilosophie hilft Impro sehr vielen die eigene Kreativität und auch eine gewisse, die eigene Kreativität entwickeln und auch freisetzen. Mhm. Und durch das auch sich erlauben, Ziel und Träume, die man hat, noch besser können wahrnehmen. Mhm. Und ja, Veränderungen zu fördern.
Mhm, cool. Warum machst denn du immer noch Impro?
Weil mein Ziel ist, mit dem Geld zu verdienen.
Und warum? Da kommt natürlich eine logische Nachfrage. Warum willst du denn damit Geld verdienen?
Ja, also die Frage ist ja, warum mache ich Impro? Und ich mache Impro, zuerst habe ich gedacht, weil es einfach Spass macht. Weil ich dabei auf der Bühne sein kann und weil es Spass macht. Und ich glaube, das sind wunderschöne Aspekte davon. Mhm. Aber was mich, glaube ich, noch mehr unterbewusst von gecatcht hat, ist es, dass Impro miteinander ist. Es ist immer eine Kollaboration und ich habe eine Vergangenheit, wo ich immer Mühe hatte mit dem Miteinander und schon als Kind immer das Gefühl hatte, okay, ich muss das selber können. Ich muss alles selber können und ich muss alles selber wissen und immer so darstellen, als ob ich handlungsfähig bin. Und mit Impro habe ich dann ein Werkzeug gehabt, um mit anderen Leuten kooperieren. Und in einer Kollaboration zusammen Sachen erschaffen. Auf einer Ebene, die ich sonst vorher so nicht gekannt habe. Und das ist, glaube ich, das, was mich an Impro gecatcht hat und ich immer noch an Impro liebe.
Cool.
Das Miteinander.
Und ich meine, das ist ja dann, ich finde die erste Antwort ja auch nicht verkehrt. Also, dass ich auch das Gefühl habe, ein zufrieden oder glückliches Leben auch ein Element hat, dass man das, womit man sein Geld verdient, dass einem das in seinem Grundwesen Freude bereitet. Und ja, deswegen, klar, also warum macht man es immer noch? Weil man diese Gemeinschaftkeit, diese Kreativität, die gibt einem ein gutes Gefühl, die macht einem Freude und dann das gerne weitermachen, weil ich möchte damit mein Geld verdienen und nicht mit etwas, was ich eigentlich wünschte, sobald ich anfange, dass es schon wieder fertig ist.
Ich könnte auch genauso gut alle Karten auf Stand-up-Comedy setzen oder auf sonst etwas, wo Unterhaltung ist, weil ich gerne Unterhaltung, gerne auf der Bühne bin. Aber das ist, dort fehlt mir dann das Miteinander.
Das Gemeinsame.
Ja.
Cool. Dann frage ich jetzt mal, was ist denn deine All-Time-Lieblings-Impro-Show?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe 3 Kandidatinnen gehabt. Und
du genderst jetzt Shownamen? Das ist interessant. Drei Kandidaten.
Ja.
Ich muss ja zugeben, ich habe ja schon ein paar E-Mails bekommen zum Gendern in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob man einen Showtitel gendern
muss. Ich bin inspiriert vom Niki. Er hat gerade gestern hat das E-Mail geschickt für die Fuck-Up-Show mit dem Briefing dort drin und dort hat er, glaube ich, Zadeli gendert. Ich glaube, er hat als Fuck-Up gemeint, so ein bisschen, aber ich habe es sehr lustig gefunden.
Und ich kriege dann die E-Mails darüber, dass das mit dem Gender nicht so weit sind.
Ja. Also ganz ehrlich gesagt, ich bin fürs, ich bin fürs Gendern. Das erlaubt mir aber auch dann ein bisschen mit Humor zu machen.
Also, Till, was sind deine KandidatInnen für deine Lieblings-Impro-Show?
Ich habe schon Angst gehabt, ich darf nicht alle 3 nennen und ich muss mich für etwas entscheiden. Ja, aber es ist ganz klar, die Show Strange Things, wo ich mit meinem Duopartner Carlo Grete spiele, ganz klar, ganz weit oben.
Dann erzähl doch mal ganz in 2 Sätzen, was denn Strange Things ist.
Wir finden mit dem Publikum zusammen einen Gegenstand aus dem Alltag und gehen der Geschichte nach von dem Gegenstand und wir laden, das ist ein Satz gewesen, wir laden den emotional auf und sehen, was so einen, und wir finden heraus, was so ein Gegenstand für eine Wirkung auf Menschen kann haben.
Okay, cool. Und Nummer 2?
Nummer 2 ist eine Show, die ich nur einmal gesehen habe, am Wiener Impro Festival und die ist inspiriert gewesen von habe ich den Namen vergessen.
Hilfe, vielleicht kann ich dir helfen.
Ja, es ist ein Game, so ein Zombie-Apokalypse-Game. Alone.
All by Us, ne, ach, Herr Jemini, ja. Gibt es 2 Videospiele, 1 und 2 und eine Serie.
Ich wollte Among Us sagen, aber das ist sicher
nicht. Yes. Wir entschuldigen uns bei allen Nerds. Und während der Till weiterredet, google ich das im Hintergrund.
Und dritte ist der Meister. Ja,
nein, aber erzähl uns erst was zu dieser Show.
Oh ja, die Show ist inspiriert gewesen von dem Zombie-Apokalypse-Spiel, wo dann auch jetzt auch eine Serie, glaube auf Amazon Prime läuft. Und das ist, glaube ich, die Show, die mich am meisten beeindruckt hat, vom schauspielerischen her, aber auch vom improtechnischen her, wie gut, dass die Szenerie aufgebaut worden ist und auch die Stimmung, habe ich noch nie so gut umgesetzt gesehen.
Cool. Last of Us.
Last of Us, genau.
Gott sei Dank haben wir das Internet hier neben uns. Last of Us.
Das Spiel, das habe ich immer noch nicht gespielt.
Ich auch nicht.
Ich spare mir das auf, bis ich eine bessere Grafikkarte habe. Irgendwann wird das der Fall sein.
Ach, ein Klammer Insider. Der Till bettelt bei mir immer wieder um eine bessere Grafikkarte. Ja. Okay, ja. Gut.
Mhm. Irgendwann werde ich das Spiel, werde ich ins Vergnügen kommen, das Spiel dürfen zu spielen.
Alright.
Und wie gesagt, das dritte, der Maestro.
Und warum der Maestro?
Gute Frage. Ich hatte dort, glaube sehr früh, als ich mit Impro angefangen habe, habe ich die Möglichkeit bekommen, bei meinem Maestro mitspielen. Mhm. Das war meine erste Show gewesen und hat mich total aus den Socken gehauen. Mhm. Aber ich finde es auch einfach sehr geil, weil es die Show ist, wo am meisten Leute auf der Bühne sind und trotzdem am wenigsten Spielzeit haben. und Games. Games, also, freie Szene. Und cool. Es läuft mal so und mal so. Und ich selber habe am meisten im Maestro gelernt.
Cool. Sehr schön. Was war, jetzt darfst du nur noch eins auswählen. Was war dein Lieblings-An- und Pfirsich-Moment bisher, den du hast miterleben dürfen?
Ich habe mich gefragt, ist das An- und Pfirsich im Sinn vom Team oder An- und Pfirsich im Sinn von allem, was An- und Pfirsich ist?
Alles, mir, was An- und Pfirsich ist.
Ich wollte gerade sagen, es ist mir egal, weil es gibt einen Moment, der ist unbezahlbar. Mhm. Und jetzt wird es ein bisschen kitschig. Mhm. Ich habe meine Freundin in einem Weihnachtsspezialkurs kennengelernt, da beim An- und Pfirsich bei der Yara. Mhm. Und der Kurs ist, ich weiß gar nicht genau, was der Titel war, aber etwas mit Körperlichkeit. Und es ist ein wunderschöner Vormittag und Nachmittag gewesen. Das ist so ein bisschen der Moment, wo ich am liebsten zurückblicke, was An und für sich angeht.
Und der bis heute nachwirkt, inzwischen mit einer gemeinsamen Wohnung, ne?
Ja, wir sind vor kurzem zusammengezogen. Und
also du darfst sie grüßen, wenn du möchtest, hier im Podcast. Du musst sie nicht, aber du darfst sie.
Das ist sehr lieb, danke schön.
Das Problem ist, ich weiß, dass sie diesen Podcast hört. Das heißt.
Sie wird die Folge vermutlich noch vor mir gehört haben. Aber natürlich, das gehen herzlichste Grüße raus an Carmen. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir bald wieder ein Risotto zusammen essen.
Sehr schön.
Dankeschön.
Ach, meine Damen und Herren, jetzt ist richtig knallerot. Deswegen nehmen wir uns jetzt mal kurz wieder zurück von der kitschigen Touchy-Feely und kommen zu einer ganz knallharten, ganz faktischen Frage. Die letzte Frage des Biografie-Teils. Was, Till, ist die eine Impro-Weisheit? Er guckt mich grinsend an und denkt wahrscheinlich immer noch an Carmen. Till, was ist die eine Improvisation?
Sorry, ich bin gerade noch abgelenkt gewesen.
Ich merke.
Genau. Die eine Improvisation gibt's so natürlich nicht. Das ist, ich glaube, das über das müssen wir gar nicht diskutieren. Aber es gibt Weisheiten, die einen am meisten gebracht haben. Mhm. Und dort habe ich eine, die ich sehr lange darüber nachdenken musste, kurz und knapp gesagt, mach nicht nur Impro.
Wo kommt die denn her?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, wenn man mit sehr vielen Leuten zusammen gespielt hat, wenn man Kurs gemacht hat, wenn man auf der Burg war, an Festivals und auch mit Leuten, wenn man halt viele Leute kennenlernt und die auch schätzt, und dann beschränkt sich das aber nur auf Impro. Mhm. Das, was man zusammen macht, ist nur Impro und irgendwann merkt man, hey, eigentlich müssten wir auch anderes zusammen machen. Weil das Spiel auf der Bühne in den Übungen einfach um einiges Qualität von dem, ich glaube, es steigert sehr stark Qualität von dem. Gleichzeitig schätzt man auch die Person umso mehr.
Es gibt das Zitat, das dahin geht, das auf Del Close zurückgeführt wird. Zumindest, ich bin mir sicher, es wird zitiert in dem Buch Guru. Das ist so eine ein biografisches Buch über Del Close, das sich, glaube ich, über 1-2 Jahre beschäftigt mit jemandem, der ihn gefahren hat, der sein Fahrer war. Mhm. Und der dann erzählt von seiner Zeit mit Del Close, in dem Del Close sagt, lead interesting lives and tell on stage about them. Mhm. Wo er halt eben auch sagt, erlebt Dinge im Leben, damit ihr Dinge habt, die ihr auf der Bühne auch authentisch und echt zurückführen könnt. Denn die Affirmative hat in ihrem Podcast gerade eine Folge drüber gemacht, vor ein paar Wochen, wo es darum geht, play on top of your intelligence, mhm. was auch dasselbe oder auch dieselbe Richtung geht und auch ein Del Close Quote ist, wo er gesagt hat, dadurch, dass ihr echte Erfahrungen habt, dann könnt ihr die theatral verarbeiten, als wenn ihr euch nur dauernd Sachen vorstellt oder euch nur mit Impro beschäftigt. Er war ja ein großer Fan davon, dass Leute auch Schauspiele machen und Stand-up und Comicbücher schreiben und alles mögliche. Und er selbst auch, der Close selbst, war ja so ein Tausendsasser, von einem Comicbuchautor bis zu einer Hexe. Also er war in einem Hexenzirkel. Und hat auch, also ich weiß nicht ganz genau, was Hexen in einem Hexenzirkel machen, aber er war in diesem Hexenzirkel.
Impro.
Impro oder Menschen verwünschen, ich weiß auch nicht so genau, aber da war ein relativ hohes Tier in so einem Hexenzirkel drin. Und er war sicher so ein, er war ja auch Feuerspucker und er ist, also ich empfehle, okay, Till, ich empfehle dir ganz fest, lies mal die Del Close Biografien, weil sie ist wirklich spannend, weil sie genau auf das reingehen, auch auf so einen Menschen, der ganz, ganz viel kann, aber der die Gemeinschaft sucht.
Ich habe ehrlich gesagt Mühe zum Biografieren lassen, weil es dann mir immer das Gefühl gibt, ui Till, was machst du in deinem Leben?
Keine
was
Sorge.
Fängst du mit dem Leben an?
Keine Sorge, der war viel älter, als du es heute bist, als er angefangen hat. Also du bist vor ihm, also du hast ihn überholt.
Aber Fürspucker und Hexe.
Ja, gell?
Oh, wow. Gell. Du hast dich sehr auf das bezogen, eben mach etwas anderes als Impro, eben Sachen machen, wo glaube ich sehr wichtig ist, zum inspiriert sein auf der Bühne und auch nicht nur Impro als Inspiration haben. Was ich aber auch wichtig finde, ist mit Leuten, wo du Impro machst, noch anderes machen.
Ja, das habe ich verstanden.
Was ich glaube sehr wichtig finde, weil es gibt Kurs, es gibt Ensembles und irgendwann gibt's die nicht mehr.
Genau.
Und die Personen sind aber immer noch da, die sind vielleicht immer noch in der Szene, die sind immer noch gerade in der Schweiz und in Zürich, wo es geografisch sehr beschränkt ist. Mhm. Da finde ich es mega wichtig, dass man noch andere Verbindungspunkte hat zu diesen Personen und nicht nur das gemeinsame Spiel.
Mhm. Spannend. Cool. Das war der Biografie-Teil. Mhm. Indem ich dir dann empfehle, denn der Close Biografie.
Das ist erste Biografie-Teil.
Das war erste Biografie-Teil.
Oh, wow. Ja.
Und wir kommen jetzt zum nächsten Abschnitt zu Geralds Thema.
Sehr cool.
Ich würde gerne mit dir über deine Erfahrungen reden. Also ich hätte eigentlich den großen Wunsch, dir in diesem Abschnitt sehr viel Raum zu geben, um von dir deinen Weg und deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse als Praktikant beim An und für sich zu hören. Du bist der Erste bei uns, der es jahrelang das Praktikum macht. Ne? Mhm. Du hast eben im Januar ungefähr angefangen und machst jetzt bis Ende Januar 25. Was dann damit zu tun hat, dass wir halt auch an diesem System immer wieder ein bisschen rumdoktern. Der Bruno hat vor 3-4 Wochen ja auch schon mal ein bisschen über seine Erfahrung erzählt, wo das noch ein halbes Jahr war. Und wir versuchen immer noch diese Impro-Ausbildung weiter zu entwickeln. Und ich weiß, ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass diese Erfahrung cool ist. Und es gibt wahrscheinlich uncoole Dinge und es gibt Sachen, die wir ganz toll machen und es gibt Sachen, die wir nicht so toll machen, weil wir sie vielleicht nicht erkennen oder weil wir auch zum Teil nicht die mentalen Ressourcen haben, mentalen und die echten Ressourcen, um das wirklich bestmöglich zu machen. Aber ich glaube, wir könnten sehr viel auch für die Zukunft lernen, wenn wir zuhören. Deswegen wäre mein Wunsch, dir sehr viel Raum zu geben, weil ich natürlich ein prägender Bestandteil in der Gestaltung des Praktikums bin, zuhören darin, was war für dich wertvoll, was war für dich gut und was war für dich vielleicht auch weniger gut, ohne dass ich das Gefühl haben muss, ich muss das begründen, warum das so ist, sondern einfach als Inspiration mitnehmen kann für die Zukunft und dass du damit ein Baustein bist für die, die nach dir folgen. Denn das ist jetzt kein Del Close Quote, sondern ich glaube, jetzt fällt mir nicht ein, wir stehen auf den Schultern von Giganten und damit bist dann du ein Gigant für die, die nach uns kommen, die auf deinen Schultern stehen und deswegen rausgucken können. Ich glaube, es liegt mir auf der Zunge, auch das wird mir später einfallen. Ich glaube, es ist von demjenigen, den dem Apfel auf den Kopf gefallen ist, der die Schwerkraft entdeckt hat und mir fällt gerade nicht ein, wer das war.
Ich tendiere jetzt sehr stark dazu, Nikola Tesla zu sagen, aber nur zum doof zu tun, es ist natürlich Isaac Newton.
Es ist Isaac Newton?
Es ist Isaac Newton.
Es ist natürlich ja. Isaac Newton, du hast ja. Absolut recht. Also, danke. Ich glaube, der hat das gesagt mit dem We stand on the shoulder of giants.
Und der andere macht Autos.
Nein, nach dem anderen sind Autos benannt. Der andere hat sich mit Gleichstrom und Wechselstrom auseinandergesetzt. Aber genug physikalisch-galisches Rumnerden.
Yes. Till, das Praktikum.
Wie war für dich das Praktikum, das ja in ungefähr 4 Wochen endet?
Geil. Also unterm Strich kann man sagen, geil. Und sehr spannend. Ich habe noch nie so ein Praktikum, außer jetzt das letzte Jahr von der Lehre, habe ich noch nie ein Praktikum gemacht. Ich habe noch einmal als Koch einen Monat gearbeitet in einem 3-Sterne-Restaurant. Nein, 2-Sterne-Restaurant. Und dort habe ich vom 7. Uhr morgens bis zum 1. Uhr morgens durchgearbeitet. Habe nicht gewusst, was machen. Und unter dem ganzen Leistungsdruck habe ich mich regelmäßig auf dem WC eingeschlossen. Das ist so das eine Bild von einem Praktikum. Mhm. Und ich glaube, andere Praktikas, die sind viel strukturierter. Wie in einer grossen Firma, wo man ganz klar Aufgaben hat für PraktikantInnen. Und ganz klare Strukturen hat. Und für mich ist das Praktikum jetzt da etwas dazwischen gewesen.
Könntest du für diejenigen, die nicht so nah dran sind, kurz beschreiben, wie das Praktikum jetzt einfach mal beschrieben ausschaut?
Also das Praktikum im An und für sich heisst, dass man eigentlich fast, also man ist da, man ist überall da, wo es an und für sich ist. Überall, wo es möglich ist, auf jeden Fall. Mhm. Bei Shows, bei Kurs, bei Engagements, in den Freitagsproben, in den Teamsitzungen, in den Retretten. Und man ist so da, wie es möglich ist. Also wenn ich die Möglichkeit habe, um auch etwas, um eine Übung anleiten in einem Kurs, dann durfte ich das auch machen und habe das auch gemacht. Mhm. Wenn ich das nicht auch konnte, dann bin ich da gewesen, habe zugelassen, habe die TrainerInnen beobachtet und gelernt dabei beim Schauen. Und so ist das dann, hat das dann im Januar angefangen, letztes Jahr. Also das Jahr im Januar. Nein, jetzt, letztes Jahr im Januar, genau. Und dann hat sich das so mit der Zeit organisch entwickelt, dass ich immer mehr Verantwortung übernommen habe. Und auch mehr Sachen haben dürfen machen. Wie jetzt auch in der letzten Saison Community Stage zum Beispiel. Wer es nicht kennt, Community Stage ist wie eine Open Stage für Impro-Ensembles aus der Szene. Die haben sich können anmelden und dann haben pro Abend 4 Ensembles ihre Show gespielt für 30 bis 35 Minuten. Und die habe ich als Praktikant organisiert mit der Mithilfe von Donat, der künstlerischen Leitung und auch gehostet dann und den ganzen Ablauf organisiert und gemacht.
Ich würde noch gerne ergänzen, dass wir stellen auch an, also man ist als Praktikant fürs Pensum von 50% angestellt, wobei wir dieses Pensum nicht wirklich zählen. Also wir wollen einfach ungefähr so viel Raum bieten und dann liegt es auch ein bisschen mit den Praktikanten drin, wie viel können sie bieten. Und wenn sie das nicht ganz erfüllen, ist das genauso wenig schlimm, wie wenn sie es ein bisschen übererfüllen, weil es soll ja eine Lehrerfahrung sein und wir beide Elemente haben am Anfang vor allen Dingen das begleitende Element, so die ersten, das ist so von der groben Idee, die ersten 3 Monate und das dann in das Selbermachen übergeht und dann je nachdem, wie viel die Erfahrungen schon sind, Shows und Kurse, das geht sicher relativ schnell los, dass man begleitet und relativ schnell auch eingesetzt wird als Trainer. Und dann bei anderen Aufträgen vielleicht man später erstmals beobachtet, weil es sowas noch gar nicht gegeben hat, ist diese Idee hat von einer Beobachtungszeit und dann einer eigenen Erfahrungsmachtzeit, wo wir auch nach außen hin, und das ist uns auch ganz wichtig, nach außen hin keine Separierung machen. Also wir teilen jetzt nicht mit, das ist jetzt die Praktikantenklasse, ja, sondern das ist der Till gehört zu uns und der Till macht diesen Kurs. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob der jetzt seit 20 Jahren oder seit 3 Monaten dabei ist. Genau, das vielleicht noch als Klammerbemerkung zu der Struktur, wie sie zumindest im Moment jetzt 2024, 2025 ist. Ja.
Jetzt habe ich gerade noch einen Gedanken verloren. Vielleicht finde ich den nachher wieder. Mhm. Ich habe in dem, aber das Praktikum, weil es über ein Jahr hinweg gelaufen ist, über 2 Saisons, hat es auch einen Unterbruch gehabt, die Sommerpause. Mhm. Und durch das hat es für mich wie 2 Phasen gegeben in dem Praktikum, was noch spannend war, um das so zu erleben.
Okay, ich wie denn?
Wir?
Ja, ja. Das ist mir überhaupt nicht bewusst.
Nicht, ja. Spannend, weil für mich ist, ich habe das Praktikum gestartet und ich habe mir, was ich gemacht habe, ich bin mit vielen aus dem An und für sich, bin ich vorher einen Kaffee gut trinken. Mhm. Und habe mit ihnen darüber geredet, ja, wie ist es als Improvisateurin so zu leben, zu arbeiten, wie ist es im An und für sich. Gewisse da haben ja auch in einer Art das Praktikum gemacht, wie jetzt der Bruno zum Beispiel, Yara, Corinne, als Juniorship dazu mal. Ne?
Ja, genau.
Und mit denen bin ich dann auch zusammengesessen und habe nach Erfahrungen gefragt so, und auch ein bisschen nach Tipps. Und dort hat mir der Björn Bongard etwas gesagt, was ich fast als Improweisheit genommen hätte. Mhm. Spiel so mutig, dass du könntest der Grund sein, dass die Show nicht funktioniert. Mhm. Also wirklich so mutig wie möglich zu spielen. Mhm. Und das war mein Mindset für das erste halbe Jahr vom Praktikum. Mhm. Am Anfang ist das Praktikum ja auch noch für ein halbes Jahr angedenkt. Mhm. Ich habe mein Leben auch so ausgerichtet, dass es für ein halbes Jahr funktioniert. Mhm. Im Sinne von, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe bei der Bakery angefangen, ich habe gesagt, hey, ich will immer noch einen Frühdienst, ich will am 6:30 am Morgen anfangen, damit ich am 12:30 am Nachmittag frei habe.
Was ein Commitment für die Impro, immer um 5:30 anzufangen.
Ja, damit ich den Rest der Woche Zeit habe für das Praktikum.
Dazu habe ich natürlich eine ganz große persönliche Sympathie. Ich habe das damals bei Starbucks auch gemacht. Mhm. Ich habe auch immer die Frühschichten gemacht und immer um 5:30 den Laden aufgemacht.
Und das, also ich bereue es nicht.
Ich auch nicht.
Es hat Spaß gemacht. Voll. Das macht ja jetzt noch Spaß. Ich arbeite ja auch jetzt noch dort. Mhm. Und das hat für die erste Phase vom Praktikum sehr gut funktioniert.
Okay. Und dann kam die Pause?
Dann ist die Pause gekommen. Und dann ist auch eine Zeit gekommen im Praktikum, wo ich so das Gefühl hatte, es geht mir sehr gut. Ich bin sehr happy mit dem, was gerade passiert. Und durch das hat sich sehr schleichende Erwartungshaltung aufgebaut. Dann plötzlich die innere Erwartung an mich selber, weil von außen habe ich die nicht gehabt. Ich habe von niemandem im An und für sich gehört, du musst das. Du solltest so und so das und das können. Ja, ich habe einfach Erfahrungen sammeln und Erfahrungen machen.
Also du meinst die innere Erwartung, gut zu sein? Oder?
Ja, okay. Ja. Mhm. Dass ich jetzt schon ready müsste, zum Beispiel ein Impro-Basic 3 können zu leiten, allein. Oder, genau, so, dann hat man sich so Fragen, oder ich habe mir dann Fragen gestellt, warum darf ich noch nicht das machen? Warum mache ich noch nicht das? Warum? Mhm. Und das hat, ich habe mir dann anfangs zweite Phase vom Praktikum ein bisschen beigestellt mit dem. Mhm. Und eben im Kopf selber müssen herausfinden, wie komme ich aus dem wieder raus.
Mhm.
Ja.
Wie haben sich denn diese Fragen bemerkbar gemacht? Also wenn du gesagt hast, du hast dir selber das Bein gestellt.
Nicht happy sein nach der Show.
Ah, okay.
Ja. Oder egal wie es war, ich bin doch nicht ganz zufrieden.
Okay.
Ja. Und ich glaube, das ist auch, darum komme wieder auf die Weisheit von vorher zurück, mach nicht nur Impro. Ja. Irgendwann kommt man im Improvisationstheater, dass man kommt dazu, dass man sich vergleicht. Mhm. Früher oder später passiert das sowieso und ich glaube, es ist wichtig, auch wenn es keinen Sinn macht. Und dort ist umso wichtiger, dass man noch mit den Leuten, wo man Impro spielt, noch einen anderen Verbindungspunkt hat und sich nicht nur auf der Impro-Basis vergleicht, sondern auch sonst connecten kann. Mhm. Und auch sonst außerhalb vom Impro noch andere Sachen hat, wo einem ein Selbstwert Gefühl gegeben?
Also ich glaube, dass der letzte Punkt, den würde ich hundertprozentig unterschreiben, also dass sein komplettes Selbstwertgefühl über so etwas wie Impro-Theater und LehrerInnen sein oder PerformerInnen sein, das ist, glaube ich, gefährlich. Also auch andere Hobbys und auch, glaube ich, wirklich, also ich habe sehr viele Impro-Freunde und ich genieße das sehr und ich habe ein paar wenige Menschen, die Impro zum Teil auch gar nicht interessant finden und die einen Was? Anderen Zugang geben. Ja, es gibt Menschen, die immer noch Angst haben, oder nein, nicht immer noch, für die ist das eine berechtigte Sache, die gehen in eine Impro-Show und haben Angst vor Fremdscham. Und für sie ist, auch wenn wir sagen, die schämen sich nicht, das ist alles okay, für die Leute auf der Bühne ist das okay, ist es für sie als ZuschauerInnen immer noch, ich schäme mich aber ein bisschen und ich möchte mich nicht für dich schämen. Es ist mir eigentlich egal, ob du dich schämst, ich schäme mich trotzdem für dich. Ich finde den ersten Gedanken, du hast es so gesagt, irgendwann fängt man an, sich zu vergleichen. Ich glaube, dass das wie ganz viele Dinge in der Impro-Entwicklung, es ist einfach zyklisch und es gibt Phasen, wo du dich vergleichst und es gibt Phasen, wo du es auf einmal nicht mehr tust und dann gibt es Phasen, wo du es wieder tust. Und ich glaube nicht, dass es eine festgelegte Kurve gibt, die du, ich würde sie gerne finden, fand ich cool, eine festgelegte Kurve der Entwicklung als ImprovisateurIn gibt, aber ich glaube, dass sie immer wieder vor und zurück geht und ich im Moment in einer ganz glücklichen Situation persönlich bin. Ich habe überhaupt keine Vergleichsprobleme im Moment. Mir geht es als Improvisateur ich spiele nicht viel, aber wenn eben wirklich super gut und ich kenne sie aber und ich weiß, dass sie wiederkommen werden, wo ich in Zweifel und kann ich, weiß zum Beispiel noch, dann gebe ich dir das Wort wieder zurück. Einfach, ich möchte nur sagen, das Gefühl, das du beschreibst, ist, glaube ich, total richtig und es kommt mit Druck. Und ich glaube, ich möchte nur sagen, es ist nicht ein Weg, der dahin führt, sondern es ist ein wiederkehrendes und wieder weggehendes Element. Ich habe mitgespielt, ich glaube, es war bei Donuts. Ich glaube, es war Donuts Jubiläumshow. Es könnte Donuts oder Beyonce gewesen sein. Und es war so eine Phase, wo ich sehr wenig Impro gespielt habe. Und es war eine Show mit sicher Emilia, sicher Björn, sicher Donut. Ich weiß nicht, ob noch jemand anderes dabei war und ich. Und ich habe mich in so einem, es war so heraldisch, also assoziativ Impro, ich habe mich so daneben gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich bin off, ich bin zu langsam, ich kann mit euch gar nicht mehr mithalten. Ihr seid so im Impro-Saft und ich nicht. Und ich weiß, es war ganz schlimm und ich habe überlegt, fuck, soll ich sie überhaupt noch machen? Und durch die musste ich mir durchgehen und dann wieder die Erlebnisse haben, mit mir selber zufrieden zu sein. Ich möchte das sagen, ich finde das eine sehr weise Situation und einfach das Bewusstsein haben, ich glaube, das kommt und das geht. Und es ist wie mit der Miriam mich unterhalten habe über die Krisen. Ich glaube, es hilft zu wissen, alle, die ich kenne, gehen durch diese Phasen und sie gehen durch die immer wieder durch und sie gehen auch vorbei.
Ja.
Und das Geile ist, dann bin ich fertig, ist für mich selbst, die Phasen des Nichtbewertens oder wo ich mich nicht vergleichen muss, die werden gefühlt für mich länger. Ja. Es ist nicht so, dass es schneller kommt, sondern eher, ich kann länger, bis dann wieder eine Erfahrung kommt, wo ich denke, ach, warte, ich kann nicht mithalten und dass diese Phase kürzer wird. Ja.
Cool.
Bist denn du jetzt aus dieser Phase, du hast gesagt, du bist jetzt nach der Unterbrechung, das ist ja dann ungefähr August, September.
Ja.
Bist du noch drin?
Ich glaube, es geht nicht darum, in dieser Phase geht es nicht darum, ob ich mich mit anderen vergleiche, das mache ich sowieso. Es geht darum, wie sehr setze ich mich unter Druck durch den Vergleich. Was für eine Erwartung habe ich mich selber, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Und aus dem, ich glaube, dass, wie du sagst, da stimme ich 100% zu, man kommt immer wieder in das Innen und dann kommt man auch wieder raus, das geht wieder vorbei und das kommt auch wieder. Momentan bin ich nicht drin. Bei mir hat das, und ich glaube, dort ist jeder Mensch anders, bei mir hat das sehr stark damit zu tun, sorge ich für eine gewisse Quantität in meinem Alltag. Mache ich meine Schritte jeden Tag? Stehe ich jeden Morgen auf? Was es auch immer ist, das können Singübungen sein, das kann Reimen sein, das können Proben sein, das können Shows sein. Aber habe ich das Gefühl, dass ich jeden Tag ein paar Schritte auf meinem Weg zum Ziel mache? Und das gibt mir das gibt mir das Gefühl, wenn ich sage, okay, ich muss mich momentan nicht mit anderen vergleichen. Ich habe den Vergleich mit mir selber.
Ist ja vielleicht ein Hahn herbeigezogen, aber ich frage es trotzdem. Ist das eine Erfahrung, die sich mit deinem Jakobs, ich habe ja erzählt, dass du auf dem Jakobsweg warst, wo ich mir vorstellen kann, dass es genauso ist. Also du weißt nicht, wie weit du morgen kommst und du hast ganz viele Leute um dich herum, die mitlaufen, mit denen man sich vergleichen könnte.
Ich glaube, auf dem Jakobsweg, was sehr schön ist, dort, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit am Handy ist, natürlich kann man für die EU eine SIM-Karte machen und immer am Handy sein. Mhm. Und ich glaube, da, auch das hilft gewissermaßen nur, das hilft nur in einem gewissen Maß. Aber man weiß nicht, was ums nächste Eck, was nach dem nächsten Eck kommt. Man weiß nicht, was nach dem nächsten Hügel kommt. Und durch das kommt man immer wieder zurück in den Moment und okay, ich mache jetzt meine Schritte. Mhm. Und ich bin total 120 Tage unterwegs gewesen. Von diesen 120 Tagen gibt es viele, wo der Start am Morgen mühsam war. Und verregnet und nass und grusig. Und es gibt auch ganz viel, wo ich mit einem gewissen Elan und Freude aufs Laufen aufgestanden bin. Und gleichzeitig habe ich meine Schritte müssen machen. Mhm. Immer.
Gut, jetzt hast du diese Krise des eigenen Anspruchs und dem vielleicht nicht gefühlt genügen zu können, so in dieser Pause gemacht. Und wie ging es dann für dich weiter?
Jetzt im Praktikum, ich glaube, der eigene Anspruch oder die, ich würde das nicht als Krise bezeichnen.
Okay.
Weil ich glaube, es ist der Rahmen, der Rahmen ist der gleich geblieben. Mhm. Und ich habe innerhalb vom Praktikum, Emilia habe ich als Mentorin danke bekommen und immer, ich habe mich immer können mit ihr austauschen, wenn das Bedürfnis da war. Mhm. Oder auch einfach so, was sehr schön war. Gleichzeitig ist an und für sich auch sehr lebendig und eigentlich auch gross für eine Theaterfirma. Und man sieht gewisse Leute zwei Wochen nicht und dann spielt man eine Show mit dieser Person und dann sieht man sie wieder zwei Wochen nicht.
Und das sind dann genau solche Beziehungen, mit denen du eigentlich nur Impro als Verbindung hast.
Genau. Und dort als Praktikant spüren, bin ich willkommen oder bin ich da aufgenommen, ist manchmal nicht einfach. Mhm. Ich habe mit dem, glaube ich, weniger Probleme, aber was ich gemerkt habe, ist so, dass das Gespüre von wo ist mein Rahmen, wo ich mich bewegen kann, weil niemand hat mir gesagt, Till, das sollst du nicht oder das sollst du nicht machen. Im schlimmsten Fall hat mir der Donat mal geschrieben, Till, du sollst die Terminanfrage beantworten. sonst habe ich nie so etwas gehört. Und ich glaube, was mega schön ist, was mir mega zugesprochen hat, die Freiheit, aber auch, was auch gewisse Unsicherheit kann schaffen. Und ich glaube, wie du sagst, wenn dann eine Phase kommt von grösserer Selbstkritik oder Selbstzweifel, dann ist das in dem lockeren Rahmen auch, kann das verstärken. Mhm. Aber dann geht's wieder, ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, ich habe mein Mindset von so mutig spielen wie möglich und trotzdem kein Resonanz oder wie soll ich sagen, mein Mindset war, so mutig spielen wie möglich und trotzdem keine Erwartung daran haben. Das Mindset habe ich in der zweiten Phase vom Praktikum ein bisschen verloren und dann wieder gefunden. Ja.
Wer hättest du dir mehr Feedback oder Rückmeldungen, mach so, mach's nicht so, gewünscht? Warst du, weil es ist, also ich sage das ganz bewusst, es ist natürlich, das an und für sich gibt grundsätzlich vielen Leuten viel Freiheit. Aber diese Freiheit muss gefüllt werden. Und wer die Freiheit nicht selber füllt, für die ist das dann auch vielleicht eine unglaubliche Leere, mit der sie nicht unbedingt so viel anfangen können, die für sie viel schlimmer ist, als wenn man klarer und vorgebender und direktiver wäre. Wie war das für dich?
Nein. Kurz gesagt, nein. Weil das Praktikum ist ja da, zum schauen, hey, will man als Improvisateurin arbeiten? Kann man sich das als Beruf vorstellen? Ja. Und ich glaube, nicht nur im An und für sich, sondern auch im Allgemeinen. Das An und für sich hat ja etwas geschaffen, das einzigartig ist. Also das gibt es ja so sonst nicht. Gleichzeitig durch den lockeren Rahmen habe ich mir auch sehr gut können das Bild machen, wie es ist, außerhalb vom An und für sich arbeiten. Weil dort hast du die Freiheit noch mehr. Ja. Dort bist du noch selbstständiger als Voll. Jetzt und bekommst noch weniger Feedback und Voll. Noch weniger Resonanz. Und ich glaube, man muss sehr viel Ressourcen in einen Output reinstecken, ohne Voll. Die Erwartung haben, dass etwas zurückkommt. Und das, auch jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich das sehr schätze, wo ich sage, hey, ich freue mich nächstes Jahr können machen und tun und experimentieren und sagen, hey, wie kann ich das, was ich gelernt habe, selbstständig umsetzen, unabhängig vom An und für sich. Mhm.
Ja, also da kommen wir ja vielleicht zu dem Punkt, ich habe dich ja vorher gefragt, ob wir darüber reden wollen, denn es war jetzt Ende Januar für uns an den Entscheidungen zu machen, wie geht's oder was kommt nach dem Praktikum, was endet. Wir mussten uns leider dafür entscheiden, dass wir das erstmal die Zusammenarbeit nicht fortführen. Mhm. Was ich hier auch ganz öffentlich sagen möchte, was nichts mit Thiels Fähigkeiten und Kompetenzen zu tun hat, sondern einfach mit der Frage, wie viele MitarbeiterInnen haben wir im Moment und wie ist das in der Arbeitssituation? Das ist der entscheidende Grund. Und dann musste ich mich mit dir hinsetzen vor ein paar Wochen und dir sagen, es geht leider so nicht mehr weiter. Ich verstehe total, dass sogar wenn das Praktikum ein Jahr dauert, dass die Hoffnung, ja, ich war ja selbst in der Situation, ich war ja der erste an und für sich Praktikant überhaupt. Das war ich. Und ich habe genau dasselbe gehofft. Ich habe gehofft, oh, jetzt und dann. Und dann irgendwann saß Matthias Andereck mir gegenüber und hat gesagt, Ade, Matthias Andereck, der MAF, einer der Gründer, sagte, Ade, das war's. War schön, du hast alles richtig gemacht, aber es ist jetzt einfach vorbei. Ich nehme mich jetzt doch wirklich wunder, ganz ehrlich, wie das für dich war oder wie das für dich jetzt ist und was du jetzt danach damit vorhast.
Mhm. Also es ist mir ja auch schon vor dem Praktikum gesagt worden, das Praktikum...
Das ist mir damals auch gesagt worden, ich habe trotzdem total
drauf gehofft. Man hofft ja trotzdem drauf. Genau, es wird ja klar gesagt, das Praktikum berechtigt in keiner Weise dazu, auf ein folgendes Arbeitsverhältnis oder so, irgendwie dem Wort. Und trotzdem, ich habe mich von dem Gedanken sehr gelöst. Mhm. Und trotzdem gibt's dann irgendwann so die Gedanken, die Momente, wo man denkt, es wäre schon sehr geil, da noch weiter hinter zu arbeiten und noch mehr, oder einfach ein Teil von dem Theater dürfen ziehen. Und irgendwann, ist auch so ein bisschen gesagt worden, ja, das Praktikum geht das Jahr. Ach, okay, sehr cool. Ja, das ist etwas Neues, das ist bis jetzt noch nie so gewesen. Und mal schauen, was dazu noch Neues kommt. Und dann haben wir auch unser Mitarbeitergespräch gehabt. Ja, gutes Feedback. Und an dem kann ich arbeiten. Okay, sehr cool. Und obwohl das alles objektiv, es ist nie gesagt worden, dass du jetzt könntest weiterbleiben. Objektiv ist das nie gesagt worden, im Kopf macht man sich die Gedanken trotzdem. Mhm. Ich habe das auch gut gefunden. In dem Moment habe ich das auch gut gefunden, weil es mich auch noch ein bisschen mehr motiviert hat, zum dranbleiben. Und Situationen auch so annehmen, wie sie sind. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ich muss nicht da arbeiten, zum Impro zu spielen. Mhm. Es hat einen Moment gegeben, das ist wirklich ein paar Stunden nachdem du mir das gesagt hast, habe ich einen Impro-Kurs geleitet. Und nach dem Kurs habe ich dann gemerkt, ich habe das nicht fürs Praktikum gemacht, ich habe das für mich gemacht. Mhm. Ich habe sehr viel gelernt und alles, was ich gelernt habe, kann ich auch außerhalb vom An und für sich noch anwenden. Mhm. Und das ist so ein Schlüsselmoment gewesen. Mhm. Und ich freue mich, momentan muss ich auch sagen, ich glaube, es wäre nicht gut, wenn ich jetzt nächstes Jahr festangestellt wäre in dem Ensemble. Will ich jetzt mega Bock haben zum Ausprobieren.
Also das ist ja etwas, was ich glaube, tief in mir in dem Moment gefühlt habe, wo ich in der Töpferei mit dir über Gitarren gesprochen habe. Mhm. Ich glaube, das passt für mich auch sehr, dass du das relativ schnell in Handlungsfähigkeit ummünzt, dass du sagst, okay, was ist denn jetzt die Chance? Jetzt freue ich mich auf die Chance, die jetzt da rauskommt. Mhm. Ja. Und ich sage das jetzt hier auch on record, das heißt ja wirklich überhaupt nicht, dass die Türen von diesem An und für sich Tanker für immer zu sind, sondern das heißt einfach für den Moment. Und,
Ich freue mich auch drauf, zum Ausschlafen können. ich freue mich sehr nicht drauf.
Nur noch Frühschichten bei Bakery Bakery. Ja,
das, ich werd noch weiterhin in der Bakery Bakery arbeiten, aber ich freue mich sehr drauf, einfach, ja, ein bisschen mehr können schlafen.
Ich nehme jetzt zusammenfassend mit, dass dir das Praktikum sehr fest gezeigt hat, zumindest wie beim anderen Pfirsich es heißt, was es beim anderen Pfirsich heißt, als ImprovisateurIn zu arbeiten. Es ist natürlich wie alles, was man tut mit der Impro, es bringt dich auf deinem Impro-Weg weiter. Gibt es noch irgendwas anderes, was du sagst, das nehme ich positiv aus diesem Praktikum mit? Und da gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das ist für mich so etwas, das würde ich unbedingt gerne geändert haben wollen.
Bevor ich auf das antworte, mir ist noch eingefallen, ich glaube, man muss sich im Klaren sein, für was das Praktikum da ist. Man hat das vorher gesagt, aber ich glaube, es ist sehr wichtig zu betonen, es geht darum, zum herauszufinden, will ich das beruflich machen. Und es ist nicht wie ein anschliessender Level von einem, nachdem dass man das ganze Kurssystem durchgemacht hat und dann macht man noch das Praktikum. Das ist es nicht.
Und, du hast vollkommen recht, es ist nicht einfach der nächste Schritt in der Ausbildung. Das ist total weise. Und es ist auch nicht die Schnupperlehre.
Ja.
Es ist auch das nicht.
Ja.
Genau.
Das ist mir gerade noch so eingefallen. Was ist deine Frage gewesen?
Meine Frage ist, was gibt es noch andere Highlights, außer dass du den Job hast erleben dürfen und dass du dich hast entwickeln dürfen? Und gibt es Sachen, die du gerne geändert hättest an dem Wesen, wie das Praktikum im Moment funktioniert?
Das Highlight, Team. Das Team ist wirklich ein Highlight. Immer wieder da anzukommen und auch einfach Spass haben. Gleichzeitig die Jagd nach hochstehender Qualität. Überall. Und wie alle dabei sind. Gleichzeitig zu dem, wie sehr, dass man auf sich schaut. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Das kenne ich so nicht. Ich bin, wie gesagt, ich habe 15 Jahre in der Küche gearbeitet. Dort ist es nicht so. Wenn du untergehst, gehst du unter. Und also leider in vielen Küchen, nicht in allen zum Glück. Das ist schon ein Highlight für mich gewesen. Und ich habe mich auch von Anfang an wohl gefühlt. Das hat mich, ich habe mich von Anfang an sehr, sehr wohl gefühlt da in dem Team. Das ist auch nicht selbstverständlich. Was ich ändern würde, fällt mir jetzt gerade so nichts ein, außer die Kaffeemaschine im Backstage.
Okay, in welche Richtung würdest du sie denn ändern? Es gibt ja eine.
Ja, es gibt eine, ja. Und die ist auch okay, weil man jetzt gerade wirklich kein Geld oder Zeit hat. In was für eine Richtung würde sie ändern? Hey, einfach eine bessere. Einfach eine bessere Kaffeemaschine. Ja.
Okay.
Ja.
Ich nehme das wiederholt auf für treue Hörer des Podcasts, die an und für sich Kaffeemaschinen-Situation.
Ah, ist das schon gesagt worden?
Ja. Ich habe schon ein paar Leute sich über Büro-Kaffeemaschinen, Backstage-Kaffeemaschinen. Ich sehe.
Oh, und abtrocknen.
Du möchtest gerne eine Abtrocknungsmaschine?
Nein, ich hätte gerne, dass die Leute ihr Zeug abtrocknen, wenn sie es abgewaschen haben.
Ja, das kann ich leider nicht strukturell ändern, das ist individuelle Sachen. Aber wie der Till mich ja am Anfang des Podcasts gelehrt hat, wie wichtig die Küche für die Moral der Truppen ist, muss ich mich vielleicht damit auseinandersetzen, wie wichtig die Kaffeemaschine für die Moral der Truppen ist. Danke. Dafür danke, dass du mit uns der erste einjährige Praktikant immer noch bist und warst.
Dank dir und dank euch.
Ja, wir haben mit dir und viel erleben und lernen dürfen. Und was du ja gesagt hast, dass du dich bei uns schnell wohlgefühlt hast, das war etwas wahnsinnig Beeindruckendes. Das war nicht nur meine Meinung, wie schnell du dich wie ein Teil des Teams angefühlt hast. Und ich glaube, wenn wir dann am 1. Februar das erste Mal zusammenkommen und der Till ist zumindest offiziell nicht mehr dabei, dann wird es eine Leere geben, eine kleine Leerstelle, wo eigentlich der Till reingehörte. Und ich wünschte, ich könnte es. Someday. Bloody someday. Falsches Zitat von U2 für alle U2-Fans da draußen. Damit beenden wir das, bevor mir noch die Tränen kommen, und wir kommen zum letzten Abschnitt zu Tills Thema.
Lieber Gerald, ich habe in dem Praktikum ja vieles erlebt, auch als Improvisationstrainer. Mhm. Und darum habe ich auch die Frage an dich, das wird mir zu wenig thematisiert bis jetzt, was braucht deiner Meinung nach Improvisationstrainerin und wie kann sie sich das Wissen und die Fähigkeiten beschaffen?
Oh wow, oh, das sind ja zwei Riesenthemen. Mhm. Wow, ich weiß nicht, soll ich beim ersten oder beim zweiten anfangen? Was brauchst du oder beschaffen?
Also, wenn man dich kennt, dann weiß man, du fängst mit einem Satz an und dann wird der irgendwann zum nächsten kommen. Zum nächsten Thema, nicht zum nächsten Satz.
Okay, ja, weil es ein riesenlanger Satz wird.
Ja, ich bin gespannt.
Das erste, was mir in den Sinn gekommen ist, zum Beschaffen, da kam mir sofort der Gedanke, ja, liest Del Close Biografie und liest Keith Johnsons Biografie.
Wie heißt die?
Die eine heißt, also Del Close gibt es zwei, eine ältere, The Funniest One in the Room. Mhm. The Funniest Guy in the Room.
Schrecklicher Name.
Es bezieht sich eben darauf, dass Del Close an seinem Tod, also er hat seinen Tod ja vorher gesehen, er war ja eine Hexe, er wusste, wann er stirbt, das ist wirklich was? Fucking true. Und dann hat er eine Todesparty gemacht, er hat eine letzte Party gemacht, wo er all seine Weggefährten eingeladen hat, ins Krankenhaus, inklusive Bill Murray übrigens. Es gibt Videoaufnahmen, oh wow, von dieser Party und ich kenne einen sehr lieben...
Ich sehe schon jetzt alle Conspiracy-Typen, ja, da, also ich freue mich auf die Theorie, ja? Also
es gibt da sehr, sehr spannende Anekdoten aus dieser Todesparty. Es gibt Videoaufnahmen, weil Bill Murray auch da war. Und er soll eben gesagt haben, als seine berühmten letzten Worte, the good thing is when I'm dead, I'm not the funniest one in the room anymore. Also er hat behauptet, dass er bis zum Schluss ist eher der Lustigste im Raum, immer. Und hat gesagt, wenn ich dann tot bin, dann seid ihr von diesem Schicksal erlöst. Wow. Eine der Dinge, die er gesagt hat, es gibt wunderbare, wunderbare Anekdoten von dem, auf das auch danke, weil Randy Dixon war mit dabei, den ich auch schon erwähnt habe. Mhm. Mit dem habe ich ein bisschen drüber sprechen können, über dieses Event, und Google, YouTube findet der Videoaufnahmen. Auf jeden Fall, The Funniest One in the Room, das andere ist The Guru, das geht um diese letzten Tage, letzten Wochen mit Del Close, das sind die zwei Del Close-Biografien, und die Keith Johnson-Biografie heißt, glaube ich, einfach Keith Johnstone, die ist nach ihm benannt worden. Die ist relativ neu, die ist, weiß ich nicht, 4-5 Jahre alt.
Ja.
Alle drei Bücher sehr, sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert, wenn man ein Freak und Nerd ist, sonst ist es halt die Geschichte von
irgendwelchen, ich bestell sie mir nachher sofort,
abgefahrenen Dudes. Bücher. Ich glaube ja, Bücher sind geil. Und Bücher sind alle Quatsch und sie sind geil gleichzeitig. Ich fände das Geile an Impro-Büchern vor allen Dingen daran, wie von einem Workshop, das ist, glaube ich, genau dasselbe. Du inspirierst dich und denkst, oh, das ist cool, das probiere ich mal aus. Mhm. Und das finde ich Quatsch, warum finde ich das Quatsch? Also vor allen Dingen die eigene Theorieentwicklung aus Widerspruch zu dem, was du hörst. Mhm. Und das Verständnis der Theorien, die für dich Sinn machen. Und das, glaube ich, ist dasselbe mit Workshops wie mit Büchern. Und im Endeffekt, glaube ich, auch war bei mir nicht so funktioniert, ist nur im Kopf, sondern es funktioniert dann über Probesettings, über Gruppen, oder Kurse, die man anleitet, wo man mal Theorien einfach mal präsentiert. Ob man sie wirklich hat oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle. Man probiert sie mal in dem Kurs aus.
Aha.
Und guckt, ob sie funktioniert. Ich würde sowas nie machen, Till, aber man könnte das ja machen.
Man könnte es ja mal ausprobieren.
Einfach mal eine Theorie, die man immer gehört hat, einfach mal als wahre Münze zu nehmen und zu gucken, wie die Leute darauf reagieren.
Spannend. Ich glaube, das ganze Nachwuchsensemble, wo das gehört, wird sich am Kopf kratzen.
All die Theorien, die ich im Nachwuchsraum präsentiere, sind absolut immer hundertprozentig wahr. Ich glaube, das ist so eine Inspirationsquelle. Da sind Bücher, da sind Workshops von anderen Leuten, total wertvoll, um Material zu bekommen. Sicher auch, ich war lange nicht mehr drauf, aber die Impro-Wiki und es gab früher eine Website, die hieß Impro-Enzyklopädie, wo einfach Material ist, um aus seinem eigenen Kontext, den man einfach kennt und den man sich erinnern kann, das zu erweitern. Mhm. Denn ich glaube, nichts ist wirklich spannender für eine Impro-Lehrerin als neue Übungen, die man noch nicht kannte, an die man noch nicht gedacht hatte, mal auszuprobieren und das eigene Repertoire theoretisch zu erweitern. Das Allerwichtigste, genau wie bei Impro-SpielerInnen, ist es auch, machen, 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 machen. Und alle, die wir Impro unterrichten, waren alle mal ganz schlechte Impro-TrainerInnen, die es nicht konnten.
Und
dann haben wir es einfach gemacht. Und dann haben wir erfahren, was funktioniert, was funktioniert nicht.
Mhm. Ja? Es sollte sich, sollte sich das Mindset von einer Trainerin unterscheiden von einer Spielerin?
Auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Ich komme da auch gleich noch dazu. Mhm. Also das ist eine andere Bestie. Mhm. Ich glaube persönlich, wenn ihr gute, aus meiner Perspektive gute Impro-TrainerInnen sein wollen oder sein werden, wenn ihr gute Impro-TrainerInnen werden wollt, solltet ihr 4 Dinge machen.
Stift und Zettel.
Stift und Zettel rausholen, das ist nicht eins der 4 Dinge. Ihr solltet euch intensiv und mit am besten so nahe Trainer wie es geht mit John Stones Impro-Theorie beschäftigen. Mhm. In der die Biografen von Keith Johnson nennen das die Impro-System. Was hat er versucht zu vermitteln? Da gibt es immer noch Patty Styles und Sean Kinley und es gibt noch das Loose Moose Theater in Calgary und ihr dürft auch wegen mir zu mir und Simon kommen, die auch beide mit ihm haben arbeiten dürfen. Das ist, glaube ich, das System von John Stone für Impro zu verstehen, ist unglaublich wertvoll. Fürs Impro-Unterrichten. Ihr solltet euch mit Viola Spolin beschäftigen. Die hat es gibt noch Gary Schwartz, der unten noch unterrichtet, der einer ihrer direkten Schüler ist. Ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, aber es gibt sicher noch Gary Schwartz, der auch Material über sie im Internet hat und Aufzeichnungen von ihr. Oder ihr Buch Improvisation for the Theater. Mhm. Sie ist aus meiner Perspektive die brillanteste Impro-Pädagogin und sie hat wirklich vor allen Dingen viel über Impro-Pädagogik geschrieben, während Johnston oder dann überliefert von Del Close es viel mehr um das Performative geht. Bei Johnston noch viel mehr um das Unterrichten als bei Del Close, deswegen habe ich ihn auch noch nicht erwähnt. Mhm. Ich glaube, man sollte sich ganz fest mit Johnston und mit Viola Spolin beschäftigen. Das sind mal Punkt 1, Punkt 2.
Ich lese jetzt gerade das Buch von Del Close.
Das ist eben nicht von Del Close, da steht nur sein Name drauf. Das Buch hat, Kim Howard Johnson geschrieben und Charna Harpel hat es, soweit ich weiß, redigiert und sie haben Del Close Namen drauf gesetzt, aber Del Close hat kein Buch geschrieben. Ja. Ich weiß, man kann das schon, es ist in seinem Sinne, aber es ist nicht von ihm. Das ist Punkt 1, Punkt 2. Punkt 3 ist, ihr solltet eure eigenen Theorien oder eure eigenen Ansätze, wie Szenen funktioniert, entwickeln. Mhm. Damit ihr als TrainerInnen, wenn ihr an den Punkt kommen, wo ihr Leuten helfen müsst, dass sie zu guten Szenen kommen. Und es gibt 1000 Wege, aber sie müssen erfahren, wie sich gute Szenen anfühlen. Und wenn sie dann durch euch, so per Psych-Coaching, per Konzept, zu guten Szenen gebracht werden, glaube ich, können sie über Zeit ihre eigenen Wege, zum Teil abgeleitet von euch, zum Teil in Inspiration von anderen finden. Also ich glaube, als TrainerIn sollte man einen Weg finden, wie kriege ich Leute dazu, dass sie gute, erfolgreiche, schöne, gelungene Szenen spielen.
Ja.
Und da gibt's X, das sind so meine Ansätze, aber es gibt andere Ansätze, um den SchülerInnen dieses Erfolgserlebnis zu geben. Mhm. Und das vierte und das allerwichtigste, lernt und übt und macht es so oft ihr könnt, Impro Basic 1. Es muss nicht unser Impro Basic 1 sein, aber die Übergang von dem normalen Menschen zum spielerischen Menschen, zum improvisierenden Menschen, die Impulsenthemmung, das Scheitern, das Jagener und das ist immer das Zentrum unserer Arbeit. Egal, was für ein Level von Impro ich unterrichte, was für eine Spezifität ich unterrichte. Mhm. Auch dort würde ich eher sagen, findet euren eigenen Weg. Das an und für sich bietet so für seine eigenen Trainer so eine Guideline, aber auch nicht eine strenge.
Curriculum sogar.
Genau, das Curriculum, aber das ist ja nicht streng. Das ist eher, das ist so in Leitideen und einzelnen Kernübungen, aber es gibt viel Freiheit, denn du musst deinen eigenen Weg finden. Wie motivierst du Leute dazu, dass sie ins Improvisieren, ins Spielen, ins Scheitern reinkommen? Also deinen eigenen Weg zu den Basics finden, deinen eigenen Weg zu, wie kriege ich Leute dazu angeleitet, dass sie erfolgreiche, schöne, gute Szenen machen, damit sie diese Erfahrung immer wieder machen können und diese Impulse, die dazu führen, geübt werden, sich mit Johnston und sich mit Spolin beschäftigen. Ich glaube, das sind die 4 wichtigsten Dinge.
Das sind jetzt alles, das sind 4 Punkte, wo vor allem Fachwissen sind.
Nein. Denn Spolin ist ganz zentral nicht Fach, sondern es ist Methodik. Sie redet vor allen Dingen über die Methodik, den Umgang mit Menschen. Deswegen, sie ist so unterschätzt, weil die Impro-Nerds so aus meiner Generation, die fanden das ja nicht so interessant. Wir wollten Konzepte, wie macht man Impro? Mhm. Und wir wollten nicht Konzepte, wie unterrichtet man Impro? Und Spolin ist viel mehr auf der konzeptionellen Ebene. Sie bringt ja auch 100 Übungen, aber sie erklärt dir auch ganz klar, warum was. Und ich glaube, in dem, wie bringe ich Leute dazu, dass sie erfolgreiches sehen oder dass sie in die Impro Basics kommen, darin steckt vor allem das Methodische. Wie spreche ich die an? Wie ermutige ich die?
Ja.
Ermutige ich die? Denn du musst natürlich bewusst sein, je nachdem, ob du, so wie das an und für sich, quasi alle Stufen unterrichtest oder ob du jetzt, weiß ich nicht, spezifisch nur Impro-Basics machen würdest, du musst dir bewusst sein, du hast sehr verschiedene TeilnehmerInnen in einem Impro-Kurs. Ja. Aber das ist mega abhängig von dem Ort, wo du es machst. Das an und für sich, alles. Von Leuten, die eigentlich von ihren Kollegen überredet waren, mach das mal, aber sie haben gar nicht so eine eigene Motivation zum Impro machen, aber sie sind einfach mal hier reingedroppt und kommen dann auch mal dreimal nicht in dem Kursabend, bis zu Leuten wie dir, die irgendwann total angefressen sind und immer ihr Notizbuch dabei haben. Also du hast so diese wirklichen Hobby, mal gucken, ob ich es wirklich durchziehe, weil ich verdiene genug Geld, dass mir der Impro-Kurs, das ist nicht so wichtig, ob ich da jetzt wirklich jeden Abend hingehe oder nicht, bis zu totalen Freaks und alles dazwischen drin. Und sozial vielleicht ein bisschen eigenwillige Menschen, die nicht so Anklang an andere finden, bis zu Leuten, die jeder mag und alle finden sie immer toll und du hast ganz verschiedene Menschen und es ist natürlich deine ganz wichtige Aufgabe und jetzt komme ich vielleicht ein bisschen mehr zur Tiefe, was ist die Rolle eines Impro-Trainers? Das, was ich gesagt habe, ja nur, wo sind die Quellen?
Ja.
Ist es, einen Rahmen für alle, die in deinem Raum sind, zu bieten, dass sie alle über ihre eigenen Schatten springen können, dass sie alle das Monster treffen können, dass sie alle wahrlich improvisieren können. Und das hat etwas mit Sicherheit schaffen zu tun, dass das Scheitern nicht schlimm ist, dass man sie auffangen würde. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass du ihnen das Gefühl gibst, sie kommen weiter. Mhm. Ich glaube, dass manche Impro-Trainerinnen verpassen diesen Aspekt, der halt, wenn du auf einem Coaching-Niveau angekommen bist, das heißt, wenn du bestehende Improvisateurinnen weiterentwickeln willst, so was Sean Kinley macht, der unterrichtet nicht wirklich Impro aus meiner Sicht. Der coacht Leute, der macht Leute zu besseren ImprovisateurInnen. Aber er macht nicht Leute von null zu ImprovisateurInnen. Zumindest so, wie ich es wahrnehme. Wenn du auf dem Niveau bist, dann ist es vielleicht nicht mehr gar so wichtig, dass ich dein Erfolgsmanagement mit begleite, aber ich glaube, der Impro-LehrerIn, das sind die Leute, die für mich von Anfang an Leute von Null zu Impro bringen, die sollten sich das Bewusstsein machen, dass sie Sicherheit und Erfolg anbieten und dass sie die Individualität der Leute so lange möglich aufrechterhalten. Natürlich gibt es manchmal Individualitäten und Eigenheiten, die muss man zum Schutz der Gruppe, um Sicherheit aufzubauen, einschränken. Ich gebe dir das Beispiel. Ich habe mal die Erfahrung von einem Impro Basic 1 Kurs gemacht mit Niki zusammen, der komplett nicht funktioniert hat, indem es eine Gruppe von
Entschuldigung, ist das ein Wochenendkurs?
Nein, das war ein Abendkurs, das war ein Wochenkurs.
Ja.
Wo es eine Gruppe Leute gab, die sich sehr darin, sehr viel Spaß daran hatten, sich so gegenseitig aufzuziehen. Sehr freundlich, so Bantering nennt man es im Englischen. Ne? Ich neck dich so ein bisschen. Ich meine es nicht böse, aber nichts kommt unkommentiert durch. Und sie konnten das miteinander auch total gut ab. Aber es gab eine andere Gruppe, die es überhaupt nicht abkonnte, die wirklich eingeschüchtert wurde. Und ich habe das zum Beispiel gelernt, ich bin dafür verantwortlich, dass alle frei genug sind zu improvisieren. Und eine Lektion, die ich daraus genommen habe, ist, ich verbiete in Anfängerkursen, dass du diese Kommentare übereinander machst. Auch wenn ich weiß, du meinst sie nicht so. Ich erkläre es dann auch.
Ja.
Ihr schränkt damit das Scheitern der anderen potenziell ein und das möchte ich nicht. Es gibt keinen Grund, dass man so einen freundlich gehässigen, so ein bisschen sarkastisch ironisch, so diese blöde Art des Humors, dass man die in einem Impro-Kurs macht.
Ja.
Darf das draußen machen, ist mir komplett egal, aber nicht in meinem Impro-Kurs. Und das ist etwas, womit ich versuche, diesen Rahmen zu halten, dass alle sich sicher fühlen, dass sie Erfolgserlebnisse haben und dass sie sich trauen, weiterzugehen, als sie bisher gewesen sind.
Ich glaube, dass sich alle sicher oder genug frei fühlen zum Improvisieren. Ich glaube, das ist das Essentielle. Auf das zielt
Auf der Stufe von Impro Basics, ja.
Au.
Später werden, glaube ich, andere Dinge essentieller. Es ist immer noch wichtig.
Ja, aber das auch in einem Ensemble, in einer Ensembleprobe oder beim An und für sich oder in anderen Ensembles oder auch Basic 3, dass man sich genug wohlfühlt, um kreativ zu sein.
Ja.
Ich glaube, das ist die Aufgabe von einer Trainerin, um den Rahmen zu schaffen.
Voll. Und deswegen gibt es jetzt dann, das ist für mich eben die Impro-LehrerIn, die darin besteht. Dann gibt es für mich irgendwann die Impro-TrainerIn, die trainiert gewisse Dinge. Da ist dann, kannst du vielleicht davon ausgehen, dass die Leute genug Impro-Grund haben, Grundbasis haben. Dann trainiere ich mit dir Impro-Musical oder ich trainiere mit dir Theatersport-Games. Da ist dann immer noch die Grundlage der Sicherheit und des Weiterkommens ist wichtig, aber der Fokus geht ein bisschen mehr auf, ich möchte dir wirklich Konzepte beibringen, die du ja dann für dich zu deinem eigenen machst, für dich ausprobierst, guckst, was für dich funktioniert. Das ist der Impro-Lehrerin, die Impro-Trainerin, aus das ist jetzt einfach meine Begrifflichkeit. Und dann gibt es immer noch den Impro-Coach. Der Impro-Coach kommt eigentlich nur in bestehende Gruppen. Sollte er auch nur machen, alles andere sind, glaube ich, TrainerInnen für mich und gibt Inputs in diese Gruppe, übernimmt aber nicht wirklich Verantwortung für die Gruppe.
Ja.
Die Impro-Lehrer und die Impro-Trainer müssen Verantwortung für die Gruppe übernehmen. Der Impro-Coach, 1000 Stile, Jim Libby hat so seinen No-Bullshit-Jim und ich habe einen anderen Stil, kommt und entwickelt dann, gibt einen Input in die Gruppe, mit dem sie dann weitergehen müssen. Mhm. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass diese Gruppe zusammenbleibt oder dass es denen da wirklich allen immer gut geht. Das ist die Sache der Gruppe drin selbst. Und dann gäbe es noch, das gibt's bei uns einfach praktisch nirgendwo, ich wüsste es nicht. Aber zum Beispiel in Holland war das zumindest vor 10 Jahren sehr gängig, die Impro-Regisseurin.
Und das noch ist dann, nie gehört.
Ja, also jetzt nicht im Sinne von einem Maestro-Größe, ja, ja. Sondern du bist verantwortlich für die Gruppe. Und zwar okay. Dauert. Du hast jetzt ein festes Ensemble
ja.
Und du führst das Ensemble. Ja. Vielleicht ein bisschen, was der, wenn ich das zumindest richtig einschätze, was der Jibril mit dem Impro-Lab in Basel macht.
Ah, okay.
Du ja. Bist quasi, und das waren John Stone und das war Del Close, mhm. Das waren Impro-Regisseur für mich, wenn ich das jetzt von Lehrerinnen, TrainerInnen, Coachen abgrenze, die eine Gruppe führen. Und die Gruppe schließt sich ihm an.
Mhm.
Oder ihnen oder wem auch immer. Und ich führe, entwickle und entwickle sie vielleicht sogar künstlerisch zu irgendwas hin, entwickle jedes Einzelne. Das ist das, was, weil ich nicht ein Fußballtrainer wäre. Das wäre für mich dann noch eine Stufe. Und in Holland gab es das viel, das hat man sich wie gekauft. Also eine Gruppe hat sich für das Jahr lang eine Person gekauft, die in die Proben geleitet hat. Aber es geht nicht um das Probenleiten, es geht auch um die Gruppe, diese Gruppe gezielt irgendwo hin zu entwickeln.
Mhm.
Und diese Person hat dann wieder eine gewisse Verantwortung für die Gruppe und für deren Ergebnis. Ja.
Zurück zur Frage.
Habe ich deine Frage nicht beantwortet?
Doch, aber ich glaube, du hast vier, kannst du nochmal die 4 Punkte aufzählen?
Ja.
Und gibt es noch weitere Punkte, die du wichtig findest, wo eine Impro-Trainerin sollte haben, auch auf Soft Skills oder organisatorisches bezogen?
Oh ja, also nochmal die 4 Punkte. Sich mit Johnsons Impro-System mhm. auseinandersetzen, sich mit Viola Spolins Impro-Pädagogik auseinandersetzen, ein klares eigenes Verständnis dafür zu entwickeln, wie unterrichte ich Impro-Basics, also wie bringe ich Leute überhaupt zum Improvisieren und zum Spielen und zum Scheitern und für sich ein System entwickeln, wie bringe ich Leute dazu, erfolgreiche Impro-Szenen zu spielen,
mhm.
damit sie auch in das Szenische, in das Theatrale reinkommen. Das sind die 4 Grundsätze. Was muss eine Impro-Trainerin noch alles haben? Jetzt, I don't know, auf dieser Liste jetzt vollständig ist. Eine gute Impro-Trainerin kennt natürlich auch noch, hat Erfahrung und kennt alle anderen Impro-Formen. Also
ja.
Kennt sich in assoziativer Impro aus, kennt sich in storybasierter narrativer Impro aus, kennt sich in Genre-Impro aus, kann Leuten das Singen beibringen. Das sind dann all die anderen Formen, die es dann, oder Schauspieltraining oder Schauspielcoaching oder Regie und kann dazu, sollte dazu was sagen können. Also jeder sollte dazu Sachen sagen können, darf sich aber dann darin auch spezialisieren und sagen, ich bin in diesem Bereich dann erst auch noch ein Spezialist. Also das ist jetzt neben der Basis des Improvisierens dann so die Umsetzungsformen, sich in Games auskennen und würde ich sagen. Zumindest ja. Zu einem Minimum, dass du es halt dann auch in einem Impro-Basic, in einem Bühnenkurs wirklich unterrichten kannst. Du musst dann noch nicht unbedingt ein totaler Spezialist
sein. Aber sicher eine gewisse Grundlage und ein, zwei Lektionen
ja.
Zu dem
aber auch machen. Das ist jetzt wieder die Frage, du möchtest, wenn du ein Allgemeinbildungslehrer sein möchtest, ich finde es auch mhm. Total legitim zu sagen, ich möchte nur Impro-Basics unterrichten.
Ja.
Oder du könntest auch sagen, ich möchte nur Experten in der Impro weiterbringen. Also es gibt in der europäischen Impro eine ganze Menge Leute, die genau das machen.
Mhm.
Ich weiß auch nicht, ob der Jim Libby jenen Impro-Basics-Kurs macht. Oder der ist, glaube ich, darauf fokussiert, mit seinen Sternchen-Themen Workshops zu machen oder Gruppen zu coachen. Der muss dann das gar nicht, das Basics gar nicht haben. Beim 41, ja, da brauchst du den Generalisten. Du musst unbedingt die Grundlagen können und du musst alles ein bisschen können und dann ist es noch gut, wenn du deine eigenen Sternchen-Themen hast, die du dann mhm. Halt in einem Wintercamp oder bei einem Impro-Burg oder dann mal bei einem Spezialkurs reinbringen kannst. Ich glaube, methodisch, dann fängst du das eher philosophisch, du musst deine TeilnehmerInnen mögen.
Ja.
Unbedingt. Und ja. Wenn du die Leute nicht magst, die in den Impro-Kurs kommen, oder zumindest 80% der Leute nicht magst, bist du an dem Job falsch. Find einen Weg, die zu mögen. Und find einen Weg, dass du Freude daran hast, dass sie einen Schritt gemacht haben. Mhm. Es ist nicht wichtig, dass sie so gut werden, wie du glaubst. Es ist wichtig, dass sie einen Schritt vorwärts machen. Und nicht daran verzweifeln, dass du denkst, warum, so ein Klassiker sind immer die narrativen Impro-Kurse. Und es gedacht, ja, es ist einfach, es ist objektiv immer noch nicht gut. Das ist nicht dein Job. Dein Job ist es, sie ein bisschen weiterzubringen. Und dann diesem Erfolg hast du dich festzuhalten. Nicht, dass sie ein unerreichbares, höheres Ziel erreicht haben. Wenn du das über Jahre schaffst, großartig, aber du bist da, um ihre Lernreise zu unterstützen. Nicht, sie sind da, damit sie so spielen, wie du das gerne hättest. Du bist für ihre Lernreise da. Das heißt, ich glaube, du musst sie wirklich mögen und du musst jeden Erfolg, der muss dir Befriedigung geben und nicht das, wo sie noch nicht sind, sondern das, was sie schon erreicht haben, muss dir das geben. Und dann gibt es 1000 Wege, wie kommst du in Kontakt? Du musst in Kontakt mit Leuten kommen können, du musst mit ihnen reden können, du musst einen Hochstatus in einem Kurs aufrechterhalten können, du musst einen Kurs in großen Anführungszeichen zügeln können, damit sie jetzt auch das tun, was du von ihnen möchtest. Du musst Kritik geben lernen. Du musst in der Lage sein, Leuten so konstruktives, kritisches und auch positives Feedback zu geben, dass sie das annehmen können. Und das ist für viele überhaupt nicht einfach, so Feedback zu geben. Also ich glaube, ein Teil der Leute, die kein Feedback geben, macht das nicht aus den philosophischen Gründen, die ich schon ein paar Mal im Podcast erwähnt habe, sondern die machen das, weil sie wahnsinnig Angst davor haben, dass man sie danach nicht mehr mögen könnte und was auch immer, dass sie den anderen was antun. Das sollte nicht der Grund sein, warum man kein Feedback gibt. Man sollte in der Lage sein, Feedback geben zu können. Du solltest in der Lage sein, deine Übungen konstant anzupassen zu können. Das heißt, die Übung, die du machen willst, dass du sie verkürzen kannst, dass du sie ausdehnen kannst, dass du in der Lage bist, mit Worten die Erfahrung einer Übung zusammenzufassen oder sogar zu ersetzen. Wenn ich meinen Übungsplan habe mit 5 Übungen und ich gebe einer Übung mehr Raum, dann muss ich vielleicht die nächste Übung überspringen, weil ich will eigentlich zur letzten Übung kommen. Und dann muss ich in der Lage sein, zu verbalisieren, was denn da drin die Lektion gewesen wäre. Also diese Mischung aus, ich verbalisiere den Inhalt und ich biete die Erfahrung den Leuten, sie selber zu machen. Das muss beides können. Ich muss wie wissen, wie bringe ich sie zu der Erfahrung und wie fasse ich es auch in Worte. Nicht immer machst du beides. Manchmal gebe ich dir nur die Erfahrung und lass die Teilnehmer die Worte finden.
Ja.
Manchmal gebe ich nur die Worte. Das ist das nächste wichtige Element und da kommt natürlich einher, was ich finde, du musst das Vorbereiten lernen können. Du musst in der Lage sein, Kurse vorzubereiten, die zu ungefähr 80%, 90% auch so durchgeführt werden. Wenn du alles, was du vorbereitest, du nie machst, dann bereitest du ganz schlecht vor. Ich glaube, wenn du immer alles genauso machst, wie du es vorbereitest, dann unterrichtest du schlecht. Aber ich glaube, zum Unterrichten gehört die Vorbereitung mit der Bereitschaft, sie anzupassen, aber grundsätzlich die Fähigkeit, es so vorzubereiten, dass man es durchführen könnte.
Ich kann zum Minikurs vorbereiten, das Curriculum, das ist ja da. Mhm. Was ich dann daheim gemacht habe, ist wirklich das Wording von diesen Übungen auswendig üben. Mhm. Und im Kurs selber habe ich es dann anders gemacht. Und das ist es nicht gegangen. Aber ich habe gewusst, auf welche Wörter kommt es drauf an.
Ja.
Das ist essentiell gewesen für mich.
Und dann kommt, glaube ich, das für mich noch ein zentrales Element ist das Impro-Unterrichten, Lernen beim Impro-Unterrichten.
Ja.
Sich bewusst zu sein, wie weit man das transparent macht, seinem Kurs ist debattierbar. Aber du lernst im Kurs das Impro-Unterrichten. Und du wirst es beim nächsten Mal nicht mehr so machen wie dieses Mal. Und du lernst, die Worte besser zu wählen. Und darauf kommt es an, wenn ich es wie formuliere, warum verstehen sie dann, sie verstehen die Übung immer nicht. Aha, wie kann ich sie so erläutern, dass sie sie so verstehen, dass sie sie auch so machen, dass das Ergebnis bei rauskommt, die Erfahrung, die ich ihnen geben möchte. Und sich selbst erlauben, innerhalb des Kurses immer auch bist du Schüler der Impro und du bist immer auch Schülerin des Impro-Unterrichtens. Ich selber habe es mal bereut, dass ich so früh angefangen habe zu unterrichten und zu früh in einen Ego-Zustand gekommen bin. Ich bin jetzt Lehrer, ich muss wissen, was ich tue und ich darf niemanden merken lassen, dass ich nicht weiß, was ich mache.
Wann hast du angefangen, unterrichten?
Mega früh. Ich habe schon in meiner ersten Impro-Gruppe angefangen, immer die Proben zu leiten. Das ist halt so eine Übergangsphase.
Mit wie viel Impro-Erfahrung ist das gewesen?
Also anderthalb Jahre vielleicht. Aber Das war halt ja keine Kurse, das war ja einfach einmal die Woche abends Impro machen, wenn das Wetter schlecht war, weil Menschen immer war ich Fußball spielen. Also ich habe einfach das Impro-Wiki genommen und habe dann einfach, oder habe, wenn ich, als ich dann später Workshops gemacht habe, habe ich Sachen aus Workshops 1:1 in der Probe gemacht und sie dadurch zu meinem eigenen gemacht. Aber ich habe dann 2000 und lass mich lügen, 12, 11 oder so, meinen ersten Impro-Workshop in Amsterdam unterrichtet.
Auf Englisch?
Auf Englisch. Ja. Und dort kam es dann, jetzt bin ich wer. Jetzt habe ich einen Impro-Kurs in Amsterdam verkauft. Ja,
international.
Und jetzt, ich habe noch nie in der Schweiz einen Impro-Kurs gemacht, aber in Amsterdam schon. Und jetzt bin ich wer und jetzt bin ich. Und danach kam dann auch so eine Phase, vielleicht ist sie auch Teil der Entwicklung. Ich habe das im Fall gecheckt.
Mhm. Und wann hast du gecheckt, dass es nicht gecheckt hast?
immer wieder in den Krisen.
Ja.
Aber ich, das bin halt auch ich. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich mir länger erlaubt, mehr Schüler zu sein. Mhm. Aber das ist mein eigenes Ding. Ich war ja, bevor ich in Calgary war, war ich in Chicago. Und in Chicago mit dem IO und Harold konnte ich gut Schüler sein. Aber in Calgary ist ja später, hatte ich das Gefühl, ich bin derjenige, der auch Harold kann. Und ich bin der und ich bringe euch das jetzt bei. Und ich hatte viel zu wenig ein Lehrling-Mindset und habe mir dadurch sehr viel selber verbockt. Und ich glaube, es ist viel weniger, dass ich zu früh angefangen habe zu unterrichten, sondern dass ich, weil ich früh angefangen habe zu unterrichten, gedacht habe, ab jetzt bin ich Lehrer und ab jetzt bin ich nur noch Lehrer. Mhm. Und was ich heute viel besser kann, ist, ich bin jetzt Lehrer und jetzt bin ich Schüler. Mhm. Und dieses bewusste Wechseln, dieses bewusst, eines der größten oder tollsten Erlebnisse war, das erste Mal wieder ein Teilnehmer an einem Impro Basic 1 Kurs zu sein. Das war der Hammer. Bei jemandem, der mich nicht kannte. Ja. Und ich habe gedacht, oh Gott, hoffentlich merkt er irgendwann, dass ich ihn nicht zum ersten Mal Impro mache. Ich hatte, das war 2015 oder 16, ich war schon irgendwie 8 Jahre Improvisateur und war seit 3 Jahren bei meinem Pfirsich und habe gehofft, hoffentlich merkt er überhaupt, dass ich das bin.
Wo hast du den Kurs gemacht?
In Chicago habe ich Second City Impro Basics 1 gemacht. Und er hat am dritten Tag gemerkt, dass ich schon mal Impro gemacht habe. Es hat 3 Tage gedauert, bis er es gemerkt hat. Ja. Es war glaube ich, ein 5-tägiger Kurs, war immer ein halber Tag. Also eine Woche lang immer jeden Tag einen halben Kurs. Am dritten Tag hat er es dann gemerkt.
Wie hat er das gemerkt?
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es halt, dass mir das Assoziieren und das Scheitern leichter gefallen ist und hat mich dann mal angesprochen, ob ich dann schon mal einen Impro-Kurs gemacht hätte.
Mhm. Ich sehe den Gary Wild gar, so wie der Gary manchmal auf der Bühne ist, immer in einem Impro-Basic-Eis-Kurs.
Ja, und vor allen Dingen, es war wirklich auch ein bisschen eine Übung meines eigenen Egos zu gucken, was ist, wenn er das nicht merkt? Mhm. Scheiße. Aber zurück, Gott, wie komme ich denn jetzt zurück zum Thema? Ich glaube, all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, wahrscheinlich noch viel mehr.
Ja.
Das Planen, ich halte das Planen für wichtig.
Ja.
Mit dem Aspekt, immer bewusst sich zu entscheiden, den Plan zu verlassen. Ich glaube, wahllos den Plan zu verlassen, ist keine gute Idee. Mhm. Ich glaube, sich bewusst zu sein, bin ich, oder wo bin ich jetzt gerade? Bin ich Impro-Lehrerin, Impro-Trainerin, Impro-Coachin oder Impro-Regisseurin? Sich mit Johnston, Spolin, Impro-Basics und Szenenarbeit zu beschäftigen und sich mit all den anderen performativen Formen der Impro zumindest das Grundverständnis zu haben, viel Workshops, Kurse machen.
Ja.
Ihr könnt super dran lernen, wie unterrichten oder wie nicht unterrichten. Ihr könnt immer wieder neue Übungen lernen. Und das ist die Wahrheit, die ich von den meisten Impro-TrainerInnen kenne, die seit Jahren Impro machen. Irgendwann schleicht sich so ein Übungskanon ein, so von, weiß ich nicht, grobe Zahl, 50, 60 Übungen, die man macht. Mhm. Und macht dann immer diese 50, 60 Übungen. Und Workshops sind dann das, was dir immer mal wieder eine neue Übung gibt. Weil wir sind natürlich dann auch irgendwann bequem, vor allem, wenn du viel unterrichtest. Hab deine SchülerInnen lieb und lerne sie zu mögen. Egal wer sie sind, egal wie alt, egal wo sie herkommen, egal ob sie einfachste Arbeiter sind oder ob sie höchste ProfessorInnen sind, doesn't matter. Find einen Zugang zu ihnen, schaffe im Kurs einen sicheren Rahmen, wo sie dadurch ihre Impulse ausleben können, schaff Erfolgserlebnisse, dass sie merken, dass es weitergeht. Und wie gesagt, finde den Weg, dass die Szenen funktionieren. Lerne so zu planen, dass man es machen könnte und lerne gleichzeitig bewusst den Plan zu verändern. Lerne, wie leite ich etwas erfahrungsbasiert und wie leite ich etwas intellektuell an, also vom Verständnis her. die Kombination von beiden wird oft dir das Bewusstsein helfen, dass du verschiedene Teilnehmer im Kurs hast, dass du erfahrungsbasierte und intellektualisiertere Teilnehmer hast und dass du sie beide auch ansprechen kannst. Mhm. Mach möglichst viel Erfahrungen als Schülerin und begib dich so oft du kannst in die Schülerinnenerfahrung. Workshops, Webseiten, Bücher als Inspirationsquelle zum Ausprobieren und deswegen schafft euch Probegefäße. Sei es das, dass ihr in Kursen Sachen ausprobieren könnt. Ich glaube, so macht das Jibril sehr fest im Improlab, dass er halt im Improlab selbst mega viel ausprobieren kann. Mhm. Sei es in Proben mit anderen Gruppen.
Mhm. Spannend. und wie auch ein Spannungsbogen zum Schluss kommt. Bist auch du zum Schluss gekommen?
Ja.
Und ich glaube, mit dem auch der Podcast.
Das ist, stimmt?
Ja.
Wow. Ich freue mich sehr, diesen Teil des Podcasts wieder zu hören, um dann vielleicht aufzuschreiben, was ich da alles gesagt habe. Denn ein Teil des Podcasts ist es eben auch für mich, Impro zu lernen. Mhm. Und ich freue mich sehr fest darauf. Ich werde, wenn alle 20 dann durch sind, sie alle nochmal hören und vor allen Dingen auch Geralds Thema und versuchen, daraus Konzepte, die ich oft unterrichte und sage, aber die ich gar nicht so fest, die sind in meinem Kopf viel mehr als auf Papier. Und meine Idee des Podcasts, das verrate ich jetzt hier der 17. Folge, ist es nämlich auch aus dem Podcast dann die Grundstruktur von 1, 2, 3 Büchern abzuleiten. Je nachdem, wie man das die Bücher strukturiert.
Mhm.
Deswegen ist einer der Gründe, warum ich den Podcast mache.
Du hast nur einen großen Plan gehabt.
It's all a, deep, nice. A devilish master plan. Und an der Stelle, lieber Till, ich habe es dir vergessen, der Vorbereitung zu sagen. Deswegen mache ich es jetzt. Ist es an dem Moment, wo wir uns bei Leuten bedanken? Und auch dich werde ich gleich fragen, wem spezifisch möchtest du danken dafür, dass du heute da bist oder dass du Impro machen kannst. Einer Person, einer Institution wirst du gleich danken, mehr du das verlegst. Erzähl ich mal, wem ich so danken möchte. Ich möchte mir auf jeden Fall dem Dani Giger danken für die schöne Musik, die ich jedes Mal mit reinschneiden darf. Und ich möchte heute, inspiriert von dem, jemandem danken, dem ich lange nicht danken wollte. Das ist Sean Kinley, ein paar Mal erwähnt worden. Ich habe Sean relativ früh auf meiner Impro-Reise bei einem Workshop in Luzern kennengelernt und war total fasziniert von seiner Johnstonischen Nähe und seiner Spielen. Er ist ein Spieler. Und habe dann Sean angeschrieben und gesagt, lieber Sean, du tourst durch Europa, ich würde gerne 3 Monate mit dir mitreisen, so als dein Assistent und von dir lernen, während du Workshops überall in Europa gibst. Hab mich schweren Herzens diese E-Mail geschrieben und er hat relativ kühl gesagt, nope, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber alleine reisen. Ich möchte keinen Schüler, der dann neben mir mitgeht und so. Also das ist nicht, was ich möchte.
Hast du mal gefragt, warum?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mich nicht getraut. I don't know. Aber er hat eine Alternative vorgeschlagen. Er hat gesagt, es sind immer mal wieder einzelne SchülerInnen nach Calgary gekommen und haben am Loose Moose, das Loose Moose ist ein ganz kleines Amateurtheater, aber Johnson ist noch da und noch viele Johnson-Schüler, aber es ist in sich kein großes Impro-Theater. Es ist einfach ein kleines Impro-Theater mit einem riesen Namen und mit Leuten, die noch mit Johnson gearbeitet haben. Und er hat gesagt, es hat immer mal wieder Leute gegeben, die sind da hingegangen, aber das Problem war, die waren immer alleine und das Loose Moose fängt nicht auf. Das sind Amateure, die treffen sich einmal die Woche zum Improvisieren.
Mhm.
Also hat er die Idee gehabt, such hier doch andere Leute und ihr kommt zusammen nach Calgary. Und dann sind Lara Kohler, Caro Schneider, Simon Schwegler, Wiet Sotnik, Sinne Maria Dampere, Lena Försch und ich, wir 7 sind dann für ungefähr ein halbes Jahr zusammen nach Calgary gegangen und haben auch beim Sean zu Hause gewohnt. Und das war damals eine ganz schlimme Erfahrung, weil mein Ego nicht aufgenommen wurde, sondern weggeschoben wurde. Ich habe zum Teil sehr gelitten dort, aber ich habe im Nachhinein unglaublich viel gelernt. Und ich danke ihm, dass er mir diese Option damals gegeben hat, auch wenn er damals nicht der richtige Mentor für mich war, aber wir haben nie den Kontakt verloren und ich habe ihn vor ein paar Wochen mit ihm 2 Stunden telefoniert und ich habe es so genossen, dass ich so einen langen Wegbegleiter habe, den ich glaube ich seit 2011 oder 10 kenne, den ich seit 13 Jahren kenne und der jetzt, wo wir jetzt wieder auf Augenhöhe begegnen können, immer noch mir Ratschläge gibt, die ich nicht hören möchte, aber die ich vielleicht hören sollte. Und ich mit ihm vereinbart habe, dass wir auch die nächsten paar Jahre weiter in Kontakt bleiben werden und Mentorenschaft haben. Gerade weil er ein Impro-Trainer ist für einen Impro-Stil, der mir nicht so nahe liegt. Ich möchte nicht so improvisieren wie wie Sean Kinley. Ich möchte auch nicht so unterrichten wie er. Aber er mit seiner anderen Art hinterfragt mich dauernd und ich kann mich dadurch weiterentwickeln. Nicht, weil ich so bin wie du oder wie er, sondern weil er mich weiterbringt. Und dafür bin ich ihm so dankbar. Über all die Jahre, in denen er grau geworden ist. Ich noch nicht, aber er. Also danke schon.
Ich freue mich ihm, dass der mitteilen, wenn ich ihn im März gesehen.
Teils ihm mit, er ist mir unglaublich wichtig. Und er wird ganz verlegen sagen, Quatsch, aber vielleicht freut er sich innerlich dann doch schon.
Hoffentlich.
Till, wem möchtest denn du danken?
Passend zum Wort richtige Mentor. Ich habe eine richtig gute Mentorin gehabt jetzt in dem Praktikum und auch schon in der Masterclass. Und das ist Emilia gewesen. Und er ist sie auch jetzt noch. Großes Dankeschön an Emilia. Großes Dankeschön an meine Freundin Carmen, dass sie mich immer so unterstützt.
Ein Dank,
nein,
lieber
nein. Till. Und ganz großes Dankeschön an Aljoscha Ivanov und Laura Ramadani, wo mich überhaupt dazu gebracht haben, zum auf die Bühne zu gehen. Dankeschön.
Wunderschön. Dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr auch dieses Jahr weiterhin den Podcast abonniert oder neu abonniert oder Leuten zuschickt, die ihr finden, sollten ihn abonnieren. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Abonnementen. Dann verpasst ihr und die keine der wöchentlich erscheinenden Folgen. Und dass ihr auch gerne mal unseren anderen Podcast reinhört, Impro for Business. Folgt uns doch auf Instagram oder unserem WhatsApp-Channel, um noch viel mehr aus dem Hintergrund von An und für sich zu erleben und den bald erscheinenden traurigen Abschiedspost mit dem Till. Und damit hoffen wir natürlich, dass wir euch ein bisschen einen schönen Start in das Jahr 2025. Jetzt ist es gekommen, das 20. Jubiläumsjahr des An und für sich hat jetzt begonnen, geboten haben und hoffen, dass ihr einen schönen Rutsch hattet. Denn das war's mit der heutigen Impro Lounge. Vielen Dank, Till.
Frohes Neues.
Nachtrag. Till, du hast gerade gesagt, ich habe mit meinen Rückfragen bei dir gerade alte Erinnerungen hervorgeholt, die du verdrängt hast. Erzähl mal.
Also mir fällt gerade auf, dass es ein sehr nachtragender Podcast wird. Ich freue mich drauf, was sonst noch alles wieder für kommt. Mir ist jetzt gerade eingefallen, die Geschichte mit dem Rekrut, den ich geginkert habe, ist rausgekommen, weil ich und das ist schon fast das Lustigste dran. Ich habe meinen Zehen verstaucht als im Schienbein.
Und dann bist du zu den Ärzten gegangen?
Ja.
Das heißt, er hätte gar nichts gesagt.
Er hätte, glaube ich, von sich aus nichts gesagt. Und so ist es dann rausgekommen in dem Lazarett. Heißt es Nazareth oder Lazarett?
Lazarett. Lazarett ist da, wo Jesus geboren
ist.
Das
ist Jesus gewesen, genau, ja. Dass ich, dort habe ich dann die Geschichte erzählt, was dann passiert ist, weil ich dann auch gedacht habe, okay, jetzt ist es auch vorbei und ich glaube, aus dieser Geschichte komme ich so nicht mehr raus. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag beim Kommandant gelandet.
Okay, du arme Sau, du.